Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung von Star Trek Section 31. Der kommt am 24. Januar auf Paramount Plus raus und haltet euch fest, das ist ein Star Trek Film. Ein großes Science-Fiction-Epos oder vielleicht doch nur eine kleine Indie-Perle oder irgendwas dazwischen. All das werden wir heute jetzt gemeinsam rausbekommen, denn ich habe wieder die komplette Brückencrew des Telestammtischs am Start. Ich begrüße alle Brückenoffiziere von komplett einmal alles. Die Vertretung der Section 31 ist mit am Start. Hallo Kati.
Hi.
Wir haben außerdem unseren Black Ops Officer, den Johannes, dabei. Guten Tag.
Moin, moin.
Und auch für strategische Kommunikation am Start, die Britt-Marie. Hi.
Hallo zusammen.
Das einzige Problem ist nur, dass der Johannes einen roten Pulli anhat. Das bedeutet nichts Gutes normalerweise.
Ob ich die Folge Shirt überlebe.
Helft das Cast einfach raus. Das war's.
Wir haben die große Freude, dass wir uns schon ins Abenteuer gestürzt haben, nämlich in den letzten beiden Tagen und heute dieses Abenteuer ein bisschen auswerten können, denn wir hatten circa einen Monat vor Start die Gelegenheit, uns Star Trek Section 31 anzugucken, und das ist offiziell ein Star Trek Film. Liebe Kati, wenn ich mich so erinnere, Star Trek Filme, das waren doch immer diese großen, teuren Big Budget Dinger, die, wo große internationale Hollywood Stars vor die Kamera traten, Millionen Budgets wurden aufgerufen und am Ende haben es sogar ein paar Leute geguckt. Wie sieht's aus? Ist das hier auch so ein Mega Blockbuster?
Also, ich weiß nicht, ob ich es Mega Blockbuster nennen würde. Ich meine, die Hauptrolle spielt Michelle Yeoh. Die ist ja mittlerweile auch absolut etabliert in Hollywood und kriegt die großen Rollen. Das heißt, das Star-Aufgebot ist schon da. Es ist halt leider ein Streaming-Titel. Das heißt, ich glaube, der kommt nirgends in die Kinos, sondern nur auf Paramount Plus, was halt immer schade ist, weil Science-Fiction im Kino generell einfach mehr gehört und Star Trek würde sich dafür halt anbieten. Aber ja, ich meine, wir haben als Star Trek-Fans uns eigentlich schon mit schlechteren Produktionen herumgeschlagen als mit dem Film, da ist produktionstechnisch weise zumindest.
Britt-Marie, hättest du den denn gerne im Kino gesehen? Ist das so ein Film, der auf großer Leinwand für dich funktioniert hätte?
Star Trek immer im Kino. Immer. Mhm. Das ist ich bin froh, dass wir überhaupt einen Film bekommen haben, und ganz ehrlich, wenn ich mich entscheiden muss zwischen keinen Film im Kino, weil die Produktion zu teuer ist, weil es eben Kino ist, oder aber ein Streamingfilm, dann doch bitte ein Streamingfilm.
Absolut. Ja, das Ganze ist ja mehr oder weniger eine Fortsetzung von Star Trek Discovery, und deswegen sei hier zum Beispiel vorab schon mal gesagt, wir werden auf jeden Fall komplett Star Trek Discovery spoilen, beziehungsweise soweit das notwendig ist. Das heißt, wenn ihr die großen Finals noch nicht gesehen habt von der Serie, dann ist der Film letztlich für euch. Also eigentlich könnt ihr den Film gucken. Also eigentlich gibt's keinen Grund, diesen Film dann nicht zu gucken, weil so wahnsinnig viel nimmt er von Discovery nicht weg. Aber so, wie es quasi mit Philippa weitergeht, das ist dann schon Thema. Wir werden aber irgendwann zwischendrin noch ein vorläufiges Fazit einbauen. Und dann werden wir am Ende noch mal ein bisschen in die Details gehen, einzelne, ja, einfach auch Wendungen vielleicht besprechen und gucken, wie sie uns gefallen haben. Das heißt, am Ende dieser Ausgabe folgt für euch, liebes Publikum, auch ein großer Spoiler-Teil. Johannes, sag mal, am Ende von Discovery, ne? Wie ist Philippa da eigentlich ergangen? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Jetzt muss ich tatsächlich sagen, nein.
Das kann ich machen, wenn du magst.
Traumhaft, traumhaft.
Also, sie springt ja mit der, wie gesagt, Spoiler für Discovery, sie springt mit der Discovery in die Zukunft, und dort ist sie dann so, irgendwie geht's mit dem Körper, mit dem Geist nicht so ganz gut, bis sie irgendwie draufkommen, dass irgendwie das Terran Empire, aus dem sie ja kommen, zu der Zeit auch nicht mehr richtig existiert, und sie sich irgendwie, weil sie zu weit von ihrer Zeit und ihrem Universum weg ist, in dieser Zukunft jetzt nicht existieren kann, und geht dann durch ein Portal zurück in die Vergangenheit, zumindest wird das so angedeutet, um dort halt wieder näher an ihrem Universum existieren zu können.
Das heißt, Section 31 zeigt uns nicht, wie es mit der Sektion 31 in der späteren fernen Zukunft so am Start ist. Also was wir beispielsweise bei Picard Staffel 3 sehen, da spielt die eine kurze Rolle, und die spielt natürlich auch bei Discovery dann eine Rolle. Das heißt, diese ganze voll ausgebaute Section 31, die sehen wir hier gar nicht. Vielleicht fangen wir doch einfach mal wirklich bei der eigentlichen Handlung an. Liebe Britt-Marie, da ist dein Moment gekommen. Vielleicht magst du uns heute mal die Handlung von Star Trek Section 31, dem Film, kurz zusammenfassen.
Also Star Trek Section 31 spielt in der verlorenen Zeit zwischen dem sechsten Film und dem Anfang von Star Trek Next Generation. Also da haben wir das zeitlich zu verorten. Und auch wieder, also Giorgio natürlich out of time, wie immer. Offensichtlich gibt es eine Mission, zu dem ein Section 31-Team zusammengestellt wurde. Und in irgendeiner Form, wissen wir, ist Georgia Teil des Teams. Das ist das, was wir aus dem Trailer rauslesen können. Um jetzt mal ganz vage zu bleiben. Und darum geht es auch. Also ein Abenteuerfilm im Grunde.
Scheinbar auch relativ losgelöst von den Discovery-Inhalten. Ein neues Team trifft zusammen. Die einzelnen Figuren werden wir garantiert kurz ansprechen. Und du sagst Abenteuerfilm. Es ist schon so ein bisschen die Jagd nach einem großen MacGuffin, oder?
Ja, schon. Ja.
Und Katze aus dem Sarg, es geht hier scheinbar um Philippa. Ich nenne sie jetzt die ganze Zeit Philippa, also die ursprüngliche, was ist das denn, Diktatorin, Empress?
Kaiserin.
Kaiserin. Und im Zentrum steht sie. Es ist quasi ein Vehikel, um mehr von ihr zu sehen. Darum geht's in dem Film. Alles andere ist relativ egal, weil wir wollen wissen, wie es mit ihr weitergeht. Und ich hatte schon gemeint, eigentlich braucht man Discovery auch gar nicht gesehen haben. Kathi, würdest du mir da zustimmen? Funktioniert das auch so? Kriegt man eigentlich hier schon mehr als genug Origin und Hintergründe geliefert?
Ja, man ist vielleicht am Anfang ein bisschen verwirrt. Man sieht ja so ganz kurz, diese Szene von Discovery, wie sie dieses Portal geht und so. Und dann erfährt ein bisschen Hintergrundstory. Und dann erfahrt man ja auch mehr vom Terran Empire und wie sie da auch, welche Rolle sie da hatte. Man kann ihre Charakterzüge vielleicht nicht so nachvollziehen oder ihre Wandlung, die sie gemacht hat, wenn man Discovery nicht kennt, weil sie da ja am Anfang ja Terran Empress ist, die halt keinen Fick auf niemanden gibt und Menschenleben halt gar nicht würdigt im Prinzip. Und das ändert sich dann schon ein bisschen, aber wenn man einfach nur Michelle Yeoh 1,5 Stunden beim Kämpfen zuschauen mag, kann man das da auch ohne Discovery machen. Das reicht vollkommen.
Ja, ist das noch die Figur, die wir in Star Trek Discovery kennengelernt haben? Oder gab es da so einen krassen Wechsel? Ich sag mal so viel. Ja, wir haben Michelle Yeoh hier kämpfen sehen, aber ich habe die mit viel mehr Kampfszenen aus Discovery in Erinnerung. Johannes, ging dir das auch so? Hattest du die auch mehr so als kämpferischer wahrgenommen? Also ich meine nicht, dass sie nicht gekämpft wird, aber irgendwie war die krasser in Discovery, oder?
Ich hätte es genau andersrum in Erinnerung gehabt, weil ich finde, sie hat hier schon sehr viele so Martial-Arts-Kampfszenen, von denen ich mich in Discovery an gar nicht so viele erinnern kann. Ich finde, vom Charakter her passt das. Sie hat halt immer noch so eine Spaß an der Zerstörung, so ein bisschen Zwietracht sehen, so ein bisschen irgendwie für Aufsehen sorgen, so das Team aufmischen, mit denen sie dann zusammenkommt. Ich finde, das passt schon. Sie wird hier vielleicht noch so ein bisschen auch kostümmäßig ein bisschen bunter, ein bisschen übertriebener dargestellt. Also das können wir ja vielleicht sagen, sie leitet ja so ein Etablissement und dementsprechend gibt sie sich auch so, ne, wie kann man in Richtung gehen, so eine Barbesitzerin halt, die alles so am Laufen halten muss, alles so ein bisschen shady ist. Ich finde, das passt schon irgendwie zu ihr, oder?
Ja, aber so edel shady halt. Also so man, es ist alles irgendwie sehr gehoben, man weiß, da geht auch nicht wirklich alles mit rechten Dingen zu.
Es ist ja auch außerhalb des Föderationsraums. Genau. Ja. Und das nicht, glaube ich, umsonst.
Ja. Und allein diese Space Station, dieses etwas, was von außen halt, das schaut schon so gut aus. Also sieht man schon, was da irgendwie Sache ist, allein an der Form und den Farben, die das hat.
Ja, ein schickes Ding irgendwo und nirgendwo, ganz weit draußen außerhalb der Föderation. Und das sieht so aber optisch, finde ich schon, und auch in der Kamera, in den Blickwinkeln und so, das sieht schon sehr nach Discovery aus, finde ich. Also gerade so, wie gesagt, die einzelnen Shots und auch die Effektqualität, das ist so auch ungefähr das, was wir eben meines Erachtens bei Star Trek Discovery gesehen haben, weshalb das für mich hier tendenziell auch eher entweder, wenn man so will, eine lange Folge Discovery ist oder aber ein Fernsehfilm. Würdet ihr mir bei dieser vorläufigen Beurteilung zustimmen?
Ich würde es nicht Fernsehfilm nennen, glaube ich. Also ja, es hat schon den Look von Discovery und das habe ich auch, also mich das gerade war ich so, ja, okay, man sieht schon, dass das irgendwie damit zusammenhängt und auch mit der Serie in Verbindung steht, weil einfach vom Look her. Aber Fernsehfilm klingt irgendwie so, und also ohne das irgendwie runterreden zu wollen, aber so nach ZDF-Vorabend-Krimi. Und da schaut Section 41 schon einiges besser aus.
Also ich fand's da super aus. Ich fand's richtig, richtig toll. Ich habe mich super gefreut, als ich das gesehen habe. Ich fand, es war polished und CGI hat mir auch toll gefallen. Also ich war sehr, sehr zufrieden. Aber du hast schon recht, es hat den Look von Discovery. Aber Discovery hatte ja auch einen super Look. Genau. Also ich fand das großartig. Ich finde, das funktioniert auf der großen Leinwand auch. Also das würde, glaube ich, standhalten. Aber, und ich finde Fernsehfilm, also das Problem ist, das Wort Fernsehfilm klingt so abwertend, aber eigentlich ist ja ein Streamingfilm nichts anderes als ein Fernsehfilm. Also produziert für die kleine Leinwand im Grunde. Und dafür, finde ich, haben wir super Produktionswerte.
Ich finde die Effekte auch super gut. Ich finde, man merkt, dass der Film so ein bisschen kleiner ist. Ne? Es gibt nicht so viele Schauplätze und die Schauplätze sind eher kleiner. Also es gibt dann ja diesen Planeten, wo auch dann so ein bisschen Wald ist, ein bisschen das Feuer hoch kocht. Und ich finde, da merkt man schon, die hatten nicht das Budget, das jetzt zum Beispiel zuletzt die Abrams-Filme hatten. Ne? Die sind nochmal deutlich größer, was auch irgendwie klar ist, weil es in Anführungszeichen nur ein Streaming-Film ist, auch wenn man natürlich sagen muss, Netflix buttert ja auch in einige Streaming-Filme irgendwie riesige Millionenbudgets. Und es ist dieser dunkle Look mit Lensflares, mit Slow Motion, die Kamera ist immer sehr in Bewegung. Und wenn man das an Discovery mochte, ich glaube, dann hat man daran sehr viel Spaß. Wenn man daran irgendwie ein bisschen gehadert hat, ich finde, dann hat man, kann man hier vielleicht auch so ein bisschen Probleme haben. Ich musste gerade beim Prolog so ein bisschen an Zack Snyder denken. Der hat mich so ein bisschen an Rebel Moon erinnert tatsächlich. Ob man das jetzt positiv oder negativ findet.
Ich glaube, der Johannes fliegt wirklich bald mit dem roten Pulli.
Ja, ich glaube auch. Der überlebt heute nicht.
Ja, ist schon, es ist ein hübscher Film. Und ich meine, Fernsehfilm, ja, tatsächlich war das auch erstmal kritisch gemeint von mir, aber Fernsehfilme sehen halt inzwischen einfach anders aus als das, was wir im deutschen Vorabendprogramm bekommen. Trotzdem muss man sich auch mal Gedanken um die Frage machen, wie jetzt eigentlich das Vehikel für unsere Philippa, also der Film selbst, wie der so funktioniert. Das Ganze war ursprünglich mal als Serie auch angekündigt gewesen. Es gab durchaus also auch Ideen, hier etwas Längeres als eine Miniserie oder eben was Längeres zu machen. Es ist zu einem Film geworden, was allein schon wahrscheinlich damit begründet werden kann, dass die Schauspielerin selbst eben spätestens seit ihrem Oscar-Erfolg mit diesem sehr langen Titel Everything Everywhere All at Once, wobei geht eigentlich, sie auch einfach vermutlich inzwischen Budgets abrufen kann und auch einfach einen Zeitplan hat, der so die ganze Serie in dem Sinn vermutlich gar nicht mehr ermöglicht. Insofern können wir, denke ich, überhaupt dankbar sein, dass sie in der Figur der Philippa nochmal zurückkommt und uns Star Trek Fans, und das ist inzwischen ein nicht mehr allzu großes Fandom, wie wir leider feststellen müssen, das ist einfach nicht mehr das große Mainstream-Fandom, dass sie da trotzdem nochmal zurückkommt, ist ja eigentlich was, wo wir ziemlich dankbar sein können, oder Britt-Marie?
Absolut. Sie hat ja auch gesagt, sie liebt die Figur sehr, weshalb es ihr auch ein Anliegen war, zurückzukommen. Denn es war ziemlich schnell klar, dass wahrscheinlich dass aus der Serie nichts wird. Einfach zeittechnisch, nachdem sie eben den großen Gewinn hatte. Und da waren wir alle ganz glücklich, dass sie gesagt hat, Mensch, es liegt ihr so am Herzen, sie möchte definitiv zurückkommen. Und der Film an sich, ja, der geht um Philippa auf jeden Fall. Es ist ihre Origin Story, die wir im Grunde hier erzählt bekommen. Aber gleichzeitig ist es natürlich Section 31. Und die besteht ja nicht nur ausschließlich aus Philippa. Deswegen, sie hat ja dann nochmal ein Team an ihrer Seite und so weiter. Aber ja, jetzt habe ich die Originalfrage vergessen. Ach so, ja, wir freuen uns alle, dass sie zurückgekommen ist. Ich finde es cool. Es war auch eine sehr populäre ein populärer Charakter. Also das war ja, die Fans wollten sie ja auch zurückhaben.
Ja, sie ist ja auch in Discovery, also dass sie sie ja dann aus dem Terran Empire mitnehmen und dass sie dann tatsächlich auch in den Staffeln danach noch so viel Raum einnehmen darf, ist ja eigentlich ziemlich cool in Discovery gewesen, eben weil sie ja einfach eine verdammt interessante Figur ist, vor allem auch mit der Philippa, die man halt in den ersten zwei Folgen Discovery sieht, die halt aus dem Main-Universe ist. Und dann diesen Kontrast, ich fand sie auch in Discovery immer cool. Ich war echt schade, wie dann dieser komische Sideplot aufgemacht worden ist, mit warum sie nicht in der Zukunft bleiben kann und dann doch wieder zurück musste. Aber dafür kriegen wir jetzt zumindest einen Film noch.
Naja, also in Discovery hat sie ihren Redemption-Arc und im Film hat sie ihre Original-Story, die halt erzählt wird.
Absolut, trotzdem hätte ich in Discovery auch noch 10 Folgen mitgenommen.
Aber das heißt, du hättest dir, Kathi, auch durchaus noch eine ganze Miniserie mit ihr angeschaut?
Definitiv, ja, klar. Also, das ist außer Frage. Also, ich mit Michelle Yeoh würde ich mir gerne alles mal anschauen und mit ihr Charakter als Philippa auch. Und ich hätte da eine Staffel genauso wie 10 Staffeln wahrscheinlich geschaut. Das
als Star Trek-Fan kommt man da natürlich so ein bisschen aus einer devoten Position heraus und ist ja dankbar für alles, was man bekommt. Ja. Aber ich muss schon auch sagen, danke für den Film, aber eine Serie wäre allein schon deshalb besser gewesen, weil wir meines Erachtens den ganzen Aspekt Section 31 hier überhaupt nicht gebraucht haben. Das war völlig unnötig, um es mal konkret zu sagen. Wäre das eine kleine Crew gewesen, die auf einem Raumschiff ein Abenteuer erlebt, ohne den kompletten Mission-Einsatz. Und auch diese Crew hätte dann diesem Godsend, also dieser Waffe, hinterherreisen können. Es hätte genauso funktioniert, denn ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht von dem Teil, der Section 31 betrifft. Der wird nahezu überhaupt nicht dargestellt. Wir haben am Anfang ein kurzes Briefing, dann werden uns Figuren da vorgestellt, die mehr oder weniger Agenten sind. Aber diese komplette aus dem Dunklen agierende Organisation, die sie dann später ja auch erst ist wahrscheinlich, mit Figuren, die immer schon 3 Schritte vorausgedacht haben und die auch plötzlich irgendwelche Technologien hat, die total krass sind und so. Das habe ich hier sehr vermisst. Das war mir persönlich viel, viel, viel zu wenig drin, sodass ich im Nachhinein sagen würde, okay, dann klammert's doch lieber aus dem Film aus und mach irgendeinen Abenteuer-Action-Film mit einer Brückencrew und einem kleinen, meinetwegen Handelsraumschiff, wenn es nicht die Föderation sein sollen. Johannes, was meinst du dazu? Wie hat dir der Section 31-Anteil gefallen?
Ja, der Titel ist da fast ein bisschen irgendwie ein falscher Hint, ne? Weil es geht halt mehr um Philippa und weniger um Section 31. Ich bin generell kein Fan davon, weil ich finde immer für so eine utopische Organisation für die Föderation, das ist so ein Geheimdienst gibt, der sich halt alles erlauben kann, finde ich schwierig. Ich finde, man kann das in der Serie mal einsetzen. Hier ist es halt auch, und das gilt ja irgendwie für den gesamten Plot, das ist jetzt kein sonderlich cleverer Film. Also der hat halt eine relativ straighte Handlung. Es geht viel um Action-Set-Pieces und dafür erfüllen dann die unterschiedlichen Mitglieder dieser Crew ihre Funktion. Einige sind eher fürs Hau drauf zuständig, einige sind eher für so Comic Relief da. Und mehr über die Organisation erfährt man nicht. Man hat am Anfang fast so ein bisschen, ich muss ein bisschen an Mission Impossible denken, ne? Diese Einführung in so eine Mission und das war's dann, da bin ich bei dir.
Ja, ich hatte schon dieses, Britt, bitte.
Ich möchte nur eine Sache sagen. Ich habe auf diese Diskussion gewartet. und zwar nicht auf die Frage, wie viel Anteile hat jetzt Section 31 im Film, denn das, da bin ich bei euch, das war sehr enttäuschend. Ich vermute, dass das auch ein Handlungsstrang gewesen wäre, den wir in der Serie viel, viel mehr bekommen hätten. Und dass man sich im Film jetzt eben auf Michelle Yeoh konzentriert hat, weil ich meine, es ist Michelle Yeoh. Verdammt nochmal, wenn wir so eine Schauspielerin kriegen, die so eine Rolle spielt, dann würde ich da auch das Hauptaugenmerk drauflegen. Aber Section 31 ist natürlich so ein riesen polarisierendes Thema im Star Trek-Fandom an sich sowieso. Und ich bin nämlich anderer Meinung als Johannes, dass es ist ja immer die Frage, wer macht die Drecksarbeit im Hintergrund? Wer, und das war ein Aspekt, den habe ich vermisst, das fand ich sehr schade, dass das nicht mehr drin vorkam, die Frage, warum können sich denn alle High und Mighty Captains, ein Captain Picard und wer nicht alles, warum können die sich denn leisten, so zu sein, wie sie sind? Weil es im Hintergrund Section 31 gibt, die Drecksarbeit macht. Es muss jemanden geben, der ich sag jetzt mal doch, grausam unterwegs ist und zusieht, dass da alle Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Und dieser Aspekt, der natürlich ein bisschen konträr geht zu dem, was wir als Star Trek-Ideal oder Föderationsideal kennen, das wäre ein Aspekt gewesen, den hätte ich mir sehr viel mehr gewünscht. Und deswegen bin ich nämlich ein Fan von Section 31.
Ja, ich glaube auch, dass wenn wir eine Serie bekommen hätten, hätte ich darauf gehofft, dass auch dieser Konflikt eben einfach dargestellt wird. So wie kann sich eben sowas wie die Föderation, sowas wie Section 31, wie rechtfertigen die sich das vor sich selbst zum Beispiel und warum haben die das? Und ja, das kommt jetzt leider gar nicht vor, aber das ist halt so ein interessantes Dilemma. Und das sind ja auch eigentlich Themen, von denen Star Trek auch nicht zurückschreckt, die irgendwie aufzumachen. Also auch in Stranger Worlds oder so, es gibt ja genug Themen, die sie da ansprechen, die in so eine Kerbe schlagen. Und deswegen hätte mich echt gefreut zu sehen, was sie damit machen und wie sie sich das, sag ich mal, schönreden oder halt zumindest verargumentieren, warum sie diese Organisation brauchen und warum sie der so viel Macht und so viel Geld und was auch immer geben.
Dann will ich an der Stelle gleich mal einen zweiten Aspekt auch mal auch als Frage formulieren, wo ich auch noch nicht genau weiß, ob mir das genug drin war, nämlich generell die Frage nach Easter Eggs und Fanservice. Wir haben vereinzelt natürlich Figuren, die wir wiedererkennen. Ich möchte jetzt mal zwei rausgreifen. Das ist zum einen, hat Philippa in dieser Bar so einen Assistenten, der hat in der Mitte so ein getrenntes Gesicht. Eine Seite ist schwarz, eine Seite ist weiß. Soweit ich mich erinnere, haben wir dich nur auch in der Original Series gesehen, diese Rasse, wie auch immer die heißt. Wenn sie jemand weiß, pullt sie gern rein. Und wir haben halt auch hin und wieder mal, also ganz am Ende zum Beispiel, ich will nicht verraten von wem und warum, aber wird ein Planet genannt, der heißt Turkana 4. Ich habe Turkana 4 gleich mal gegoogelt und da kommt Dings her, diese Tascha von Next Generation und ihre Schwester, auch ganz wichtig, ja, eine Schwester. Also diese im gelben Anzug, der Nachname gerade nicht einfällt, die halt dann nach der ersten Staffel raus war. Ja, ja. Glaube ich. Ne? Ja, genau. Die kommt da halt her, sowas zum Beispiel. Das ist ganz nett, aber da hätte natürlich noch viel mehr sein können. Andererseits sind wir ja auch wirklich außerhalb des Föderationsraumes und da ist vielleicht dann auch nicht so viel drin. Wir sehen ein Vulkanier und das war's dann auch eigentlich schon, oder? Also sehr viel mehr Fanservice habe ich jetzt auf die Schnelle gar nicht gesehen. Britz, du schon?
Ja, also wir sehen Vulkanier, wir sehen, ich bin immer so schlecht mit Alien-Rassen, aber aus Belelak-Jagd-Lokal war der Schwarz-Weiße. Wir wissen, dass
so ein Blauer mit Fühlern, der ist auch am Start.
Ja, gut.
Sexy Szene.
Wir wissen, dass quasi ein Kameloid ist. Das ist die gleiche Alien-Spezies, die wir aus Star Trek 6 schon kennen, wo Iman ja ganz famous so ein Alien gespielt hat. Und wir wissen, dass ich überlege gerade, wie viele. Nein, ich hätte jetzt fast was gespoilert. Wir wissen bei den anderen Figuren auch teilweise, was für Alien Spaces das sind. Und das sind alles Alien Spaces, die bekannt sind, die ich jetzt aber hier in unserem Nicht-Spoiler-Teil nicht spoilern kann. Aber es ist schon noch mehr drin, ne?
Naja, allein schon dadurch, dass es nicht auf einer klassischen Föderationsraumschiffgeschichte spielt, hast du all diese Sounds nicht, wenn die Tür aufgeht. Du hast die Beeps nicht von den Computern. Das fehlt da natürlich. Ja, du hast Tricorder, aber auch die sehen eher aus wie Smartphones mit einem Display. Also gut, Tricorder wurden auch immer ein bisschen anders dargestellt im Laufe der Generation. Aber, boah, also mir war's, also ich hätte noch was vertragen können.
Du hast doch das Star Trek-Theme eigentlich nicht, oder ganz am Schluss einmal ganz kurz.
Doch, ja, und mein Herz. Wenn diese Musik kommt, das ist, also ich finde es so schön, wenn man Anklänge daran, also die haben ja schon mitgespielt mit dem Thema, wenn man
ja,
Anklänge
aber das
drin
ist richtig
hat.
Prominent, das ist jetzt das Komplette, wie man es meistens hört. Aber
dafür ist es Section 31.
Das stimmt, also, das meine ich auch. Und sie haben auch am Anfang, was ich sehr, sehr schön fand, kam am Anfang, kommt ja diese, da fliegt ja das Raumschiff, da zieht dieses Star Trek Logo nach. Und das ist Star Trek gespiegelt am Anfang, das fand ich sehr schön von der Idee her.
Kleiner Hint, wohin jetzt geht.
Ich kann das aber total nachvollziehen. Ich meine, ich kann jetzt mal das andere große Star-Franchise ansprechen. Wir haben das bei Star Wars ja ganz häufig, dass wir so eine Bar sehen, eine Kantine.
Ich glaube, jetzt ist es vorbei, Johannes. Jetzt.
Genau, richtig. Ich mag beides. Und da haben wir dann ja Kantinen, wo halt alle möglichen Spezies gezeigt werden. Das hätte man hier, finde ich, in der Bar natürlich auch machen können. Also sie hätte deutlich voller sein können. Natürlich hätte man da noch einen Klingon reinpacken können oder was auch immer. Alles mögliche. Romulaner, bliblablub.
Ja, aber da war schon ein bisschen was. Ich glaube, wenn man per Standbild durchklickt sich, findet man schon noch einiges.
Bestimmt.
Sehr gut. Okay, wollen wir uns vielleicht mal den einzelnen, ist es schon, die Figuren können wir uns doch selbst widmen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da ratzfatz fertig sind. Da gibt es meines Erachtens nämlich nicht viel zu erzählen. Denn auch da, kleiner Spoiler, ich finde alle anderen Figuren neben Philippa verblassen. Und zwar eben relativ schnell, sind relative Abziehbilder und haben halt einfach ihre Aufgabe. Und sind teilweise schon auch ziemlich absurd, wie ich finde. Unter anderem gibt es eine Figur, die ist in so einem Anzug drin. Die sieht aus wie eine Beta-Version vom Robocop. Noch lange nicht auf Iron Man Level. Und auch auf lange nicht auf dem Level, wie ich sie beispielsweise bei Discovery gesehen habe. Auch da fand ich schon, die Raumanzüge sahen einfach besser. Es war eher so Borg-mäßig schon von der Optik. Alte Borg, nicht aktuelle Borg, alte Borg. Ja, keine Ahnung. Ich denke nicht, ob ihr die Namen auf die Schnelle alle griffparat habt.
Ja,
doch gerne mal eine Figur raus.
Das war Seth mit dem Anzug.
Das war Seth mit dem Anzug. So. Und also wenn, ich will jetzt nicht zu viel zu Seth sagen, im Sinne von, wie es dann auch war, also wie so sein kompletter Story-Arc quasi ist, aber ich kann schon mal festhalten, dass Seth auch einfach eine Abziehfigur gewesen ist. Und auch bei dem würde ich sagen können, hättest du halb so viele Personen im Cast, hätte der Film genauso funktioniert.
Ja, ich meine, sie sagen über Seth in quasi den ersten 5 Minuten ja irgendwie so was in der Art wie viel Muskeln, aber kein Hirn. Hm. Also
und alles gesagt in dem Moment.
Ja, genau. Und dann denkt man, dass man dachte so, ja, vielleicht steht noch mehr dahinter. Nein. Das ist die Figur und das bleibt dann auch. Und ja, das ist, ich finde das auch schade, weil ich habe halt bis auf mit Philippa kein, weil man die halt auch schon kennt, natürlich aus Discovery, mit keinem so richtig dann connecten können oder gedacht so, du bist mir jetzt wirklich wichtig, weil es halt einfach immer, der Film geht auch nur 100 Minuten und dann gibt's da halt irgendwie eine Crew von 6 Leuten, von denen man 5 oder nicht kennt und die dann alle irgendwie einzuführen und so eine Story zu geben, dass man sich für alle interessiert, ist halt unmöglich in der Zeit und das fand ich ein bisschen schade.
Was ich noch ganz interessant fand, war, das wussten wir tatsächlich schon, das ist vorher schon gespoilert worden, weil wir auch gesagt haben, Anknüpfungen an vorherige Serien, Episoden und so weiter. Eine Figur war ja Rachel Garrett und das ist eine Figur, die wir ja kennen aus Star Trek Next Generation. Die hat ja in Yesterday's Enterprise ganz prominent eben schon mal ihre Rolle gespielt und kommt jetzt hier plötzlich vor. Also das war so ein bisschen so ein Crossover oder so ein auch ein Easter Egg. Und da war ich sehr gespannt, was wir da präsentiert bekommen. Vor allen Dingen sie in Section 31. Das passte so gar nicht zu der Rachel Garrett, die wir dann später in TNG gesehen haben. Und das fand ich sehr spannend. Das war ein netter Aspekt. Aber leider stellte sich das hier ja heraus als, ja, also mehr so die Eier-Beier-Lehrerin im Hintergrund, die immer gesagt hat,
Stock im Arsch.
Aber das ist nicht Föderationsreglement. Ja, also auch sie hat eine Entwicklung in dem Film, aber das fand ich zum Beispiel eine Figur, die ich sehr spannend fand, um zu sehen, was da vielleicht auch die Origin-Story für den Charakter ist.
Ja gut, ja. Dann muss ich sagen, ich habe Next Generation halt nicht so geschaut, sagen wir so. Das heißt, ich war dann so, ja, okay.
Ich habe sie gerade gegoogelt, ich habe das geschaut und kann mich null an sie erinnern. Also insofern, ja, es ist scheinbar Captain und irgendwie auch
total ja, crazy. Ja, Captain der Enterprise, Enterprise C. Ach, auch ja. Übrigens aus einem alternativen Timeline, aber ja.
Danke, das ist so sinnvoll, dass du da bist, Britt, glaub
ich. Sorry! Ich bin jetzt hier, ich mache hier einen gerade auf, auch auf Eierbeier, die Lehrerin im Hintergrund, die sagt, nein, das, aber das war doch.
Deswegen sind wir da und deswegen haben wir uns alle 4 Stunden Zeit genommen. Das ist gut so.
Na, aber was zum Beispiel auch wirklich, also was schon ein bisschen schade ist, wie wenig aus der Figur gemacht wird, ist der Alok Sahar, gespielt von Omari Chadwick. Das ist so ein bisschen der Field Officer, der so das Team offiziell zumindest leitet, auch wenn ihm direkt schnell die Butter vom Brot genommen wird, wie ich finde. Johannes, wie hat der auf dich gewirkt? Gut, er sieht auf jeden Fall gut aus, so viel kann ich mal sagen, ist ein hübscher Mann.
Total, das ist ein gut aussehender, cooler Typ und er ist halt so der harte Macker, der halt auch irgendwie so zu Section 31 passt, ne? Er muss halt den Laden irgendwie zusammenhalten, er muss irgendwie so ein bisschen versuchen, dass Philippa da nicht völlig nuts geht und die anderen auch. Und das macht er halt und das war's halt. Also finde ich halt okay. Ich meine, der hätte auch in so einer Serie, weiß ich nicht, hätte er irgendwie so, ne, der Security Officer auch sein können und irgendwie das am Laufen. Das ist er halt. Und ich finde, er macht das in Ordnung. Ich finde, der Schauspieler, der hat eine Ausstrahlung, der hat Charisma, der hat irgendwie diese genötige Ernsthaftigkeit, Omari Hardwick, finde ich, der macht das wunderbar, aber die Rolle ist halt auch, sie ist halt, hat halt einen Zweck und das erfüllt die Rolle, Punkt.
Ja, er kriegt ja dann seine 30 Sekunden, wo er seine Sad Backstory erzählen darf.
Aber die ist toll.
Und ja, die ist toll, absolut, das meine ich ja. Und das finde ich sogar so schade dran, die ist toll, aber da, also, ich würde halt gern mehr darüber wissen. Ich wäre halt gern so, okay, jetzt weiß ich das, aber da, in diesen 100 Minuten gibt's halt einfach nicht die Möglichkeit, dass ich das irgendwie gescheit zeigt oder dass es gescheit zum Vorschein kommt und dass man da gut darüber redet und das auch weiter aufarbeiten kann. Und das finde ich halt gerade so schade daran. Eben weil sie so gut ist, finde ich es schade, dass wir jetzt nur das kriegen wahrscheinlich und dass diese Figur vielleicht nie wieder irgendwo auftaucht und nie wieder mehr über die wissen werden.
Aber auch das zum Beispiel, also das ist auch so ein Aspekt, den hätten wir in der Serie bestimmt mindestens in einer Folge gehabt.
Eben.
Dass ich finde, also diese Background-Story, da reden wir wahrscheinlich im Spoiler-Teil noch mal ganz kurz drüber, die ist halt so wahnsinnig gut und die nimmt auch wieder Bezug auf etwas im Star Trek kennen, was super polarisiert, wo die Fans sich bis heute auch streiten. Ja. Und was aber ich einen sehr spannenden Aspekt finde und was auch etwas ist, was wir mehrfach ja in anderen Serien auch in verschiedenen Figuren gesehen haben und in dieser Figur dann auch. Also ich finde das schon sehr spannend.
Auch nie auserzählt richtig, ne? Immer nur so in Teilgeschichten, aber nie so richtig auserzählt, wie ich finde.
Ja.
Ja, können wir gern später nochmal drauf eingehen. Es gibt noch eine Figur, zu der werde ich nicht viel sagen, außer dass sie von James Hiroyuki Liao gespielt wird. Eine Figur, die relativ im Vergleich zu Philippa, auch Raum einnimmt in dem Film. Und auch da muss ich sagen, bisschen Stangenware. Auch leider ein bisschen Stangenware. Auch da hätte ich mir mehr vorstellen können. Ich weiß nicht, ob, ich will da nicht zu viel sagen, aber auch da, also berichtigt mich, wenn ihr das anders seht. Ich glaube, mein Fazit ist auch schon getroffen. Neben Philippa verblassen sie alle ein bisschen.
Also ich finde ja noch am interessantesten vielleicht, das sieht man ja auch im Trailer. Im Trailer sehen wir einen lachenden Vulkanier. Und was dahinter steckt, das ist einfach richtig toll. Und ich finde auch die Figur, also der Schauspieler macht das so großartig. Also wir sagen jetzt mal nicht, was dahinter steckt, aber die Begründung dafür und wie das dann umgesetzt wird, das fand ich richtig, richtig lustig. Also das hat wirklich für Gags gesorgt. Und das finde ich, hatte ich in Erinnerung geblieben. Ansonsten bin ich auch bei dir. Ich meine, einige Figuren treten ja auch absurd schnell ab, wo ich gedacht habe, hätte ich auch gerne noch ein bisschen mehr gesehen, aber schwupps, ist dann eine Figur auch schon weg.
Hast du gedacht, es ist ein Vulkanier? Weil ich habe aus dem Trailer quasi als großes Fragezeichen mitgenommen, ist es überhaupt ein Vulkanier? Ich hätte ja vermutet, also mein erster Gedanke war Vulkanier, als ich die Ohren gesehen habe. Aber nachdem dann die Figur im Trailer schon gelacht hat, dachte ich, das kann eigentlich nur ein Romulaner sein. Aber ein Romulaner in Section 31, das wäre so außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Und dann hätte ja aber auch ein Vulkanier Romulaner, also Hybrid sein können, weiß man ja nicht, hätte ja auch. Also man weiß nicht so richtig. Das fand ich schon sehr spannend und ja.
Ich stelle die Frage nochmal. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Film und seine Handlung mit halb so viel Cast auch funktioniert hätte? Also konkret in dieser, nennen wir es mal, Brückencrew, dass man einfach auch hätte Figuren fusionieren können und man hätte dieselbe Geschichte erzählen können? Kathi?
Ja, ich denk schon. Auf die 100 Minuten leider ja, auch wenn ich es hat ein bisschen gedauert, bis ich mit der Crew warm geworden bin, da war der Film halt schon fast vorbei. Für eine Serie macht es natürlich absolut Sinn, diese Leute zu etablieren, aber nachdem es halt nun mal ein Film ist, ist es irgendwie schade, dass so viele Figuren einfach verschenkt werden. Die hätten sehr viel Potenzial gehabt. Und ja, es sind halt leider, wie gesagt, 100 Minuten ein bisschen zu viel Story in allen Figuren. Oder ein bisschen zu wenig Story in allen Figuren, nachdem man es sieht.
Aber hättest du denn zum Beispiel, Andreas, gedacht, dass, also jetzt, nachdem du diesen Film gesehen hast, dass die Story an sich genug hergibt für eine Serie? Also die Charaktere, ja. Die hätten einzelne Episoden gehabt, die vielleicht mehr ihren Hintergrund und ihre Origin-Story beleuchtet hätten, aber die Story an sich?
Ging nicht die komplette letzte oder vorletzte Discovery-Staffel um genau dasselbe eigentlich?
Ja, ich habe ein bisschen vermutet, dass sie geklaut haben voneinander, nach dem Motto, wir wissen jetzt, da wird keine Serie draus, also nehmen wir einen Teil der Handlung einfach mit in die letzte Staffel von Discovery. Das war so meine Vermutung, aber es ging ein bisschen in die gleiche Richtung, genau. Aber ich zum Beispiel finde nämlich, dass die Story, die wir im Film hatten, nicht genug Fleisch an den Rippen hatte für eine Serie.
Ich glaube auch nicht, dass das eine komplette Serie geworden wäre mit der Story. Ich nehme an, das wäre vielleicht ein Teil irgendwie davon gewesen, aber ich glaube, dass, wenn das eine Serie geworden wäre, dass die Handlung da mehr hergeben hätte oder sie mehr Handlung gemacht hätten als nur das. Und dass es vielleicht nur jetzt so ein Ausschnitt war von dem, was sie geplant hatten, um es eben in den Film reinzukriegen.
Das ist halt die Frage, wo man sich auch dran orientiert hätte. Ne? In so einer klassischen älteren Star Trek-Serie wäre das halt hier eine Folge. Und wenn man eher ins Discovery-mäßig gegangen wäre, wäre halt das quasi die übergreifende Handlung der ganzen Staffel. Und dann gibt es halt mehrere Etappen, bis man irgendwie dahin kommt, was dann jetzt halt hier in 100 Minuten abgehandelt worden wäre. Aber ich bin da ganz bei dir, Britt-Marie. Für eine ganze Staffel hätte ich das auch ein bisschen dünn gefunden. Natürlich hätte man das irgendwie dann aufgefüttert, etc. pp. Aber ich hätte auch sagen, diese Handlung hätte man auch in 60 Minuten erzählen können oder in 50. Also es hätte auch eine Folge in einer ganzen Serie sein können, oder?
Ja klar, wenn du die Charaktere halt kennst, hättest du es wahrscheinlich in 60 Minuten erzählen können. Und dann wäre es eine Serienepisode gewesen.
Was mich auch enttäuscht hat, also zu wenig Section 31, ja, aber mich hat zum Beispiel auch enttäuscht, dass wir so wenig über Georgios Origin Story erzählt bekommen haben. Der Trailer hat da, finde ich, viel mehr, viel größere Versprechungen gemacht. Man hat Wunder gedacht, was man da jetzt an Origin Story bekommt. Und ja, das war das, was wir bekommen haben, fand ich gut. Aber das war viel zu wenig und viel zu kurz.
Ja, ich glaube, unser allgemeines Fazit ist, wir hätten mehr wollen. Von allem.
Ja.
Aber ich habe ihn nämlich auch stehen. Letztlich ist es leider eine der vielen, ich habe 30 Stichpunkte hier, liebes Publikum. Eines dieser Stichpunkte ist eher klein, aber hübsche Produktion. Also ist schon alles ganz süß so. Und jetzt? Ich will jetzt mehr. Also das kann es doch nicht gewesen sein. Und ich habe Angst, dass das tatsächlich trotzdem schon war. Aber weil ihr gerade auch die Origin-Story angesprochen hattet, wir sehen hier auch eine junge Philippa, gespielt von Miko Martigneux. Und ich habe die Ähnlichkeit nicht sofort gesehen, um es mal so zu sagen. Wie findet ihr sie als im Casting? Wie hat euch das gefallen?
Nö, ich finde, wie sie auftaucht, ich wusste, wer das ist.
Okay.
Optisch hätte ich jetzt auch nicht gleich gewusst. Ich fand aber interessant, der Duktus, wie sie gesprochen hat mit ihrer Familie, da habe ich sehr deutlich Philippa drin gehört, die spätere Philippa, weil die spricht ja manchmal so sehr langsam und gediegen und man hat so das Gefühl, ja, da spricht die Kaiserin. Und diese Art von Sprechrhythmus, den hatte sie auch mit der Familie und ich dachte, ah, da hat einer seine Hausaufgaben gemacht.
Ich finde, sie bekommt jetzt ja auch nicht so viel an die Hand, ne? Das ist halt eine tragische Vorgeschichte. Und das macht sie, finde ich, glaube ich, in dem, was die Rolle oder der Teil der Rolle halt da gemacht wird, ich finde, das macht sie ganz in Ordnung. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich überrascht war, was da passiert. Ich habe gedacht, ja, das passt halt zu dem,
ja,
zu dem Imperium. Das passt halt, okay, wir wissen, wie konnte quasi aus einem, weiß ich nicht, vielleicht einer hoffnungsvollen jungen Frau, falls das in dem Universum überhaupt existiert, dann halt so eine kaputte Soziopathin werden oder wie auch immer wir sie jetzt irgendwie einordnen.
Aber ohne es jetzt so viel zu spoilern, ich meine, da gibt's ja auch schon Anleihen daran in Discovery, wo immer so mal angedeutet wird, was hätte passieren können oder was sie gemacht hat, sagen wir mal so.
Aber ist Philippa nicht auch eine Figur, die zum Beispiel auch ähnlich wie der Joker bei Batman auch gut funktioniert, wenn man deren Origin nicht so richtig kennt? Ist das eigentlich gut gewesen jetzt von dieser allmächtigen Figur, und die war ja zumindest, also vermutlich war sie im Tyrannischen Reich als eben Empress sowieso schon, ne, also absolut allmächtig, hat ja dann schon mit der Zeit, die wir mit ihr bei Discovery verbracht haben, schon viele Einblicke gewährt und man hat eine irgendeine Form von Interesse auch an ihr gefunden und Details und Beziehungen zu ihr aufbauen können, aber so eine richtige Origin, haben wir die gebraucht? Wolltet ihr eine Origin sehen? Ich bin mir da unsicher, weil ich auch jetzt im Endeffekt, also ich weiß jetzt durch die Origin, weiß ich jetzt ja letztlich, dass sie eigentlich eine Figur ist, wobei, die ist ja nicht mal zu dem gemacht worden. Ich weiß, dass die Empress als Status, als Rolle, Empress zu sein, dass das scheinbar eine Rolle ist, die im Tyrannischen Reich immer befüllt sein muss. Und da hast du gewisse Erwartungen zu erfüllen und da hast du gewisse Denkmuster zu haben und die werden dir natürlich auch antrainiert und du wirst wahrscheinlich auch ausgewählt, um das zu sein, aber du wirst ja nicht, weil deine Mama schon Empress war, auch Empress, weißt du wie? Du wirst ja schon im Rahmen eines Auswahlprozesses zur Empress. Und das wissen wir, aber andererseits wissen wir auch, dass sie schon trotzdem auch ein ganz schönes Badass ist und diese Rolle auch unbedingt haben wollte. Das wissen wir auch jetzt an der Stelle. Und ich weiß noch nicht, ob ich die Origin der Figur so in der Form gebraucht hätte, ob der Figur das gut tut.
Ich
weiß nicht, seht ihr das an?
Ich finde schon. Ich bin also generell immer mehr was Terran Empire, weil ich einfach interessant finde, aber ich finde es auch einfach immer interessant zu wissen, warum die Figuren so handeln, wie sie handeln und eben, dass es nicht etwas ist, in das sie reingeboren wurde und dass sie sich sozusagen also aufgezwungen wurde, so zu sein, sondern dass das doch in vielen Teilen ihre eigene freie Entscheidung war. Also frei, unter großen Anführungszeichen, aber dass sie da doch viel eigene Entscheidung getroffen hat, um dort zu sein, wo sie ist, finde ich dann auch in allem, was mit ihr passiert und auch wie sie sich dann im Main-Universum weiterentwickelt und verändert, doch sehr spannend. Ich bin echt froh, dass wir das gesehen haben, einfach als mehr Informationen, um den Charakter dann doch besser zu verstehen.
Es gibt dem Ganzen Tiefe. Also ich finde es auch gut, dass wir das haben. Ich hätte mir tatsächlich ihre Entstehungsgeschichte blutiger vorgestellt. Also es ist, also ich habe das, ja, naja, ich habe es halt so immer gesehen, du wirst halt zu Empress, weil du dich dahin mordest. Also du wirst das nicht, weil du durch ein Auto, du bist vielleicht durch einen Prozess gegangen, aber du mordest dich dahin. Also du bist diejenige, die am besten Messer in den Rücken von allen vor dir gerammt hat, damit du dann am Ende auf diesem Platz stehst. Und das spielt einen Aspekt, das ist ein Aspekt, ganz deutlich hier auch. Und du hast schon recht, es gibt bestimmte Entscheidungen, die sie selber trifft, innerhalb eines Rahmens, der gesteckt ist natürlich, in den sie reingezwungen worden ist, der sie natürlich hier nicht freispricht von Schuld. Aber für mich hat das ganz gut funktioniert. Ich habe es mir ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen mehr intrigant vorgestellt. Aber auch hier wieder zu wenig Zeit, zu wenig, man konnte dem vielleicht zu wenig widmen. Schön fand ich den Aspekt, dass wir noch ein bisschen Einblick bekommen haben, wie es außerhalb des Kaiserpalastes sozusagen aussieht. Wir wussten ja, dass es unterdrückte oder sklavenartige Verhältnisse da draußen gibt, die eben immer nur dem Kaiserreich oder der Kaiserin der Empress eben zuarbeiten. Aber das auch nochmal so ein bisschen zu sehen, das fand ich auch noch einen netten Aspekt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich würde auch sagen, für das Terranische Reich fand ich das relativ interessant, auch wenn ich glaube, ich das, was vorher passiert ist, sein muss quasi, ne? Es bleiben ja nur zwei übrig und das wäre, glaube ich, interessanter gewesen als jetzt diesen letzten Schluss davon, auch wenn dieser letzte Schluss für den Film essentiell ist. Ich finde, für die Figur hat mir das jetzt ehrlich gesagt nicht viel mehr dazu getan, weil ich bin da ganz bei Andi, die ist so eine Figur, die ist halt einfach da, die hat irgendwie einen Reiz, die wird unglaublich toll gespielt. Und das reicht mir, sie als so ein, weiß ich nicht, sie auch so ein bisschen so eine Trickster-Figur, die halt irgendwie mal aus dem Hut gezaubert wird, halt ein bisschen Chaos stiftet und das reicht mir. Ich brauche da nicht mehr auch irgendwie zu erfahren, warum ist sie jetzt so oder nicht. Ja, aber also ich meine, geschadet hat sie jetzt für mich auch nicht. Also es gibt ja auch Background-Stories, wo man denkt, das hat jetzt irgendwie eher ein bisschen was weggenommen, fand ich jetzt nicht. Und es war okay.
Es entzündet sich halt die grundsätzliche Frage, es ist ja Section 31. Man erwartet also schon, dass man hier Charaktere präsentiert bekommt, die sie außerhalb der Linien malen. Ja, also die bleiben nicht schön innerhalb der Linien, sondern immer schön alles außerhalb, alles halblegal, alles irgendwie Gangster, die auch nicht zögern, den Leuten mal in den Rücken zu schießen und so. Also das ist ja nicht Föderation. Und es ist ja auch nicht Star Trek, wie wir es kennen. Und diese Balance zu gehen zwischen dem diesem Rogue-Element und dem bösen TM und eben diesem Ideal, das die Föderation ja verkörpert. Ich glaube, das sollte ja an dem Film, glaube ich, es ist ja ein großer Aspekt, sollte an dem Film sehr viel deutlicher klargemacht werden. Und eben genau auch an dieser Figur Philippa, die wir ja schon genau in diesem Spannungsfeld gesehen haben in Discovery. Und das hat der Film, finde ich, leider nicht so geschafft. Aber ich glaube, da knüpft diese Origin-Story auch an. Dass man eben sieht, dass jemand wird nicht als böse, in Anführungszeichen, geboren oder als Intrigant oder Monster, wie es ja immer wieder gesagt wird. Also ich glaube, das ist dieser Aspekt, der da so reinspielt, wo da dieses Spannungsfeld aufgemacht werden sollte, was aber nicht richtig funktioniert hat, nicht so hundertprozentig.
Ich glaube, für den Film wäre es, oder für die anderen Figuren wäre es, glaube ich, interessanter gewesen, einen Prolog zu machen, wo wir das Team in einer funktionierenden Funktion sehen. Das heißt, bevor sie auf Philippa treffen und diese Mission kriegen, das wird ja manchmal so gemacht, ne? Dass quasi, es wird eine neue Crew eingeführt, die funktioniert zusammen und dann startet die eigentliche Funktion. Das hätte ich, glaube ich, interessanter gefunden, weil dann hätten wir die auch alle nochmal gesehen können, wie die untereinander mehr funktionieren als im Film, weil im Film funktioniert hier ganz viel nicht, was ja auch Sinn ergibt, dass da nicht funktioniert. Aber ich frage mich, bei einigen habe ich schon gefragt, warum ist diese Figur da? Weil eigentlich, die sollen ja die härtesten sein, die sollen die krassesten Design, die sollen alle super fähig sein. Und ich sag mal so, das sieht man jetzt nicht bei allen im Film.
Ja, aber das ist doch nicht, warum du ausgewählt wirst für Section 31. Du wirst nicht ausgewählt, weil du der Beste bist oder irgendwie der Klügste oder so, was man deutlich an der einen oder anderen Figur sehen kann, sondern weil du rausfällst aus der normalen, in Anführungszeichen, aus der normalen Gesellschaft. Ja, du bist in irgendeiner Weise, bist du außerhalb. Es ist sozusagen, one misfit and many misfits. Also es sind ja alles so Misfit-Charaktere. Und Georgia ist der größte Misfit-Charakter, der da eben mit reingeschmissen wird. Das ist eigentlich das. Es ist sozusagen entgegen diesen Charakteren, dass die überhaupt im Team zusammenarbeiten. Also das ist natürlich dann das Gute an Section 31, die versuchen, das so ein bisschen einzufangen und zu organisieren, aber eigentlich ist die Chance groß, hat man ja auch gesehen dann im Film, dass irgendwie jede Minute das Messer in den Rücken rammt. Also das ist ja auch die Spannung in dem Team.
Ja. Guter Punkt, dann lass mich vielleicht so formulieren, ich hätte gern erfahren, warum wurden die jetzt gerade ausgewählt? So wirkt es so ein bisschen nach dem Motto, wir hatten sie gerade, wir packen sie zusammen und das ist es. Das kann auch funktionieren, dann hat natürlich dieses Chaos-Element, aber ich hätte mich gefragt, also nach dem Motto, gut, ne, Sef ist der Hammer und deswegen ist er da, das checke ich schon, aber irgendwie nochmal zu zeigen, was sie können, weil wir erfahren nicht mal wirklich bei allen Figuren, was sie so krass können oder ich sag mal, ihre Gimmicks oder ihre Fähigkeiten werden im Film auch zum Teil gar nicht ausgespielt, wie man es wahrscheinlich hätte machen können.
Aber ich meine, wir haben in Discovery gesehen, dass der Selection-Prozess so Section 41 jetzt auch ablaufen kann mit, yo, möchtest du Section 41? Ja. Also.
Das ist vielleicht ein strukturelles Problem.
Möchtest du auch super geile Kostüme tragen und in Leder und Lack rumlaufen? Genau. Ja, ich bin dabei.
Genau. Schwarzer Patch, geil.
Weißt du, wie auch in Discovery zum Beispiel der Ash ist mit dem Walk zu Section 41 kommt, ist ja genauso. Das ist so, yo, möchtest du nicht Section 41? Ja, okay, dann machen wir das halt. So.
Aber ich meine, der hat ja wirklich eine sehr gute Background-Story,
absolut,
reinzupacken.
Das stimmt.
Ja. Aber,
wenn es mit anderen auch so gelaufen ist, dann sind da vielleicht ein, zwei dabei, die ist da nicht so.
Liebe Leute, ich habe das Gefühl, wir haben noch ganz viele Details, über die wir sprechen wollen. Deswegen würde ich jetzt hier, glaube ich, einfach ein vorläufiges Fazit einbauen wollen. Und dann können wir noch in den Spoiler-Part übergehen. Tatsächlich habe ich noch so eine Handvoll Fragen, die, glaube ich, schon einfach zu sehr die einzelnen Story-Elemente besprechen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe auf jeden Fall Lust, nochmal jemandem drüber zu sprechen. Und das Publikum garantiert auch. Wollen wir ein kurzes Fazit einbauen? Wenn dem so ist, dann bitte ich doch mal die Kati mit ihrem vorläufigen Fazit fürs Star Trek Section 31, den ihr demnächst bei Paramount Plus schauen kann.
Also ich glaube, das Fazit haben wir vorher auch schon gezogen. Gut, aber viel zu wenig. Also gerne mehr von diesen Charakteren, gern mehr von Section 1, gern mehr von Georgia natürlich. Aber für das, was er ist, ja, macht er Spaß, kann man machen. Und gibt, wie man hier auch sieht, viel Details und Aspekte, die auf jeden Fall gut reden und diskutieren kann. Und das wollen wir doch alle in unserem Star Trek.
Johannes, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich bin nicht so begeistert. Also ich finde, man muss sich auf jeden Fall davon lösen, dass das hier Star Trek ist nach dem Motto. Also Star Trek, finde ich, ist für mich immer eine Crew arbeitet zusammen, um so eine Problemlösung zu finden, im besten Fall ohne Waffengewalt. Und das ist dieser Film in keinster Weise. Wenn man sich davon lösen kann, ich glaube, dann kann man damit eventuell Spaß haben. Ich fand aber auch dann, das ist halt so ein Sci-Fi-Action-Film, der da ist. Und ich muss sagen, mich hat der nicht so abgeholt. Weder halt irgendwie von der Crew und auch im Star Trek Kosmos war ich leider nicht so begeistert. Wir können ja, glaube ich, im Spoiler-Teil vielleicht noch auf einige Sachen eingehen, was vielleicht welche von uns gut finden und andere nicht so gut.
Ich mach mal weiter. Die Frage ist natürlich wieder, was hat man für eine Erwartungshaltung? Erwartet man einen klassischen Star Trek-Film, dann hat man da, glaube ich, verloren. Aber das Ding heißt ja Section 31. Also in der Natur des Filmes liegt es auch, dass er ein bisschen außerhalb des klassischen, der klassischen Star Trek-Erwartungen spielt, die wir erwarten. Ich bin ja Star Trek-Fan und ich bin eigentlich fast immer sehr gewogen dem Ganzen. Hier muss ich auch sagen, einige Aspekte kamen mir tatsächlich zu kurz, was ich sehr schade finde. Es gibt die eine oder andere kleinere Enttäuschung, aber grundsätzlich war ich sehr gut unterhalten. Es ist zu wenig, selbst für einen Section 31-Film, zu wenig Star Trek drinne, zu wenig Section 31 und zu wenig Star Trek für das, was ich auch erwartet habe. Aber ich fand's super unterhaltsam. Die Zeit ging auch wahnsinnig schnell um. Der Film fing an und allein die Tatsache, dass ich war auch nicht gelangweilt und gar nichts. Also ich fand's gut.
Dann schließe ich mich da an und ich würde auch ein ähnliches Fazit für Fälle wie die Brit Marie. Es ist so ein bisschen wie die ganzen Superheldenfilme der letzten Jahre. Ich kann da immer was Gutes dran finden. Ich fand es immer gut genug für ein Kinoticket und in dem Fall eben auch meinetwegen für einen Probemonat bei Paramount Plus. Wer sich auch nur annähernd mit den letzten Staffeln von Star Trek Discovery anfreunden konnte, der ist hier auf jeden Fall auch gut bedient, auch wenn man diese nicht unbedingt gesehen haben muss. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es da in irgendeiner Form auch Fortsetzungen von gibt. Gern auch mit Cameos. Ich bin immer noch der Meinung, das Beste, was Star Trek passieren könnte, wäre eine Anthologieserie. Das hört man ja immer mal wieder. Da wäre so viel möglich, das wäre so gut und so zielführend, da könnte man viele Fans sehr glücklich mitmachen, auch wenn das vermutlich natürlich nicht günstig ist, ne? Aber so ein bisschen sowas wie Black Mirror nur mit Star Trek, warum eigentlich nicht? Und deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, liebes Publikum, schaut ihn euch an, wenn ihr so ein bisschen Star Trek DNA in euch habt, dann Ist das was für euch? Und wir gehen jetzt über in einen großen Spoiler-Teil. Ein Spoiler-Teil, in dem man über einiges sprechen kann, unter anderem auch über Twists, über den Ausgang einzelner Figuren und auch ähnliches. Und ich möchte nochmal, lass doch gleich vielleicht am besten direkt auch mal zu einem der Twists zu sprechen kommen. Denn wir hatten ja schon diesen Vulkanier angesprochen, der gar kein Vulkanier ist, Johannes, ne?
Ja, das ist halt alles einfach eine fantastische Idee. Also es wird ja dann relativ schnell revealed, dass er ein Roboter ist, wo eine kleine Spezies drin sitzt, die das alles steuert. Und das ist ja einfach, also großartig, was auch damit für Comic-Sachen gemacht wird. Ich hatte wirklich, wirklich Spaß damit, weil das ja auch so übertrieben geschauspielert wird. Ne? Ich meine, ne, wir haben sonst immer diese sehr zurückgenommenen Figuren. Ausnahme ist vielleicht manchmal, wenn Spock lacht in Strange New Worlds und dann auch alle verwirrt sind.
Aber oder singt.
Ja, oder sie. Oh, so eine schöne Folge. Ganz viele, inzwischen habe ich so viele Ohrwürmer davon, von den ganzen Songs. Aber ich hatte da wirklich Spaß dran. Und auch was mit ihm dann gemacht wird. Also es ist ja irgendwie vielleicht relativ schnell klar, dass doch einer irgendwie aus dem Team die verrät. Und das Erste ist, fand ich cool auf jeden Fall.
Ich lieb's einfach, dass sie dieses, wie groß ist diese Spezies so vielleicht? Also diese nur so eine Faust, wenn überhaupt so groß. Und dass sie dann immer so auf diese riesen Screens hinprojizieren. Dann ist diese kleine Spezies auf so 5x3 Meter Screens irgendwo in diesem Raumschiff. Das finde ich einfach, das ist so eine coole Idee, dass sie tatsächlich mit dieser Spezies auch reden, indem sie halt ihn dann zeigen und nicht nur mit dem Körper im Prinzip. Das mochte ich.
Und auch wieder Anknüpfung an TNG und auch andere Serien, aber TNG vor allen Dingen auch, weil sie sagen, ja, es ist eine Nanitenspezies, wenn nicht sogar die Nanitenspezies, die wir aus TNG auch schon kennen. Also hier auch wieder Anknüpfung.
Und dann gibt's ja diesen einen Twist, also ich sag mal, wollen wir auf die Morbov-Geschichte eingehen? Oder wollen wir das letzte bisschen Überraschung lassen?
Naja, gut, wir sind jetzt im Spoiler-Teil. Ich finde, da können wir alles besprechen.
War das eine, also ja, irgendwie musste man wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen Richtung Finale den Einschlag dann finden und dann irgendwie auch dafür sorgen, dass klar ist, okay, man kann ja auch innerhalb des Teams nicht jedem trauen, denn es gibt einen Maulwurf. Eine der Figuren haut ziemlich auf die Kacke und es werden kurzzeitig mal alle verdächtigt. Deswegen habe ich hier auch stehen, es ist so eine Art Whodunit. Zumindest zeitweise ist es das. Und hat das funktioniert und so. Und ja, also ich wusste relativ schnell, dass es diese Garrett nicht ist. Das habe ich der nicht zugetraut. Wie hat euch der Whodunit-Aspekt gefallen?
Ich fand's ganz gut. Also natürlich, aber das ist ja auch das Spannende. Wir haben ja hier das Team und jeder in diesem Team kann theoretisch zum Verräter werden. Das würde mich auch nicht wundern. Und aber natürlich habe ich auch, wie ihr wahrscheinlich auch, so, ach, der ist es doch bestimmt nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber die doch auch nicht. Aber vielleicht der. Also ich bin da mal sehr naiv unterwegs. Für mich funktioniert sowas.
Also bei mir war es irgendwie so, sie erklären am Anfang doch schon sehr genau, was er mit seiner, also wie leicht er andere Leute übernehmen kann, vor allem wie leicht er Computer übernehmen kann, weil das, sie erklären ja ganz am Anfang ihren genialen Plan, den sie hatten, dass irgendwer die Philippa verführt.
Plan.
Ja, genau, verführt. Und dass sie dann dadurch sie ausnocken, damit der Shapeshifter dann ihre Form annehmen kann und ja, und sie kommt so rein, ist und dann übernimmt das alles viel einfacher. Und auf jeden Fall erklären sie da beim ersten Plan ja schon sehr genau und sehr ausführlich, wie leicht es für diesen Fass halt ist, andere Lebensformen, vor allem wenn es Technik ist, da sich irgendwie einzunisten und die zu übernehmen. Und nachdem dieser, ich habe seinen Namen vergessen, aber dieser Halb-Cyborg da halt doch sehr viel Technik auch sehr ist,
ja.
Danke, war dann schon irgendwie gesagt, okay, ich glaube nicht, dass sie war, dann ist die einzige logische Möglichkeit, die bleibt, ist, dass die Technik dann sich gegen ihn gewendet hat und wie halt durch den Fass. Aber ich fand das trotzdem eine nette Idee, auch mit seinem Footage, sondern aus seiner Perspektive halt sieht, was passiert ist und wie sie dann halt diese Piste zusammensetzen, okay, er hat sich irgendwie selbst umgebracht, aber warum, okay, bleibt nur eine mögliche Lösung. Das fand ich dann ganz nett von der Auflösung her. Aber wirklich überrascht hat mich das nicht.
Ja. Es war vorhersehbar. Ja. Und ich war ein bisschen enttäuscht, dass die sich so doof in Anführungszeichen angestellt haben, weil in dem Moment, in dem klar war, er hat sich selbst umgebracht, war doch auch klar, wer der Verräter ist.
Ja, absolut,
also sorry.
Ja.
Und dass sie dann da noch 2 Minuten rumgeredet haben und so, Leute, ihr sollt das muss schneller da oben klicken.
Aber da fand ich halt die Idee dann nett, dass der Fass auf Autopilot laufen kann und dann halt so die normalen Bewegungsabläufe und Handlungen machen kann, ohne dass ihn wer steuert im Prinzip. Und wenn er halt dann tiefere Interaktionen hat, dass es nicht funktioniert, da fand ich die Idee ganz nett. Und dann, wie sie auch so waren, ah ja, deswegen ist es nicht so komisch benommen. Das fand ich ganz nett von der Auflösung und der Idee her dann.
Ich finde auch.
Das fiel mir regelrecht auf, ne, dass dann auch die Mimik und Gestik und die Schnitte und so, das wirkt schon irgendwie, ist das hier ein Schnittfehler? Ist das Absicht?
Ja. Aber ich war so froh, dass das da aufgefallen ist. Also, dass da nicht das Publikum für dumm verkauft wurde. Weil, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Publikum nicht ernst genommen wird. Aber ich fand tatsächlich auch die Persona, die gespielt wurde, nämlich der vermeintliche Vulkanier, der beim Ponfar einfach seinen Verstand verloren hat, ist auch irgendwie eine geile Persona. Wäre, hätte für mich auch funktioniert als Figur. Sag ich dir ganz ehrlich.
Ja. Ja. Das stimmt schon. Vor allem, ich fand das auch so geil, wie sie dann die Flipper aufzählen, wie sie sich ganz am Anfang treffen und sie dann so, ja, dein Team und sie, sie ihm alle seine Teammitglieder aufzählen in der Bar und wie sie sich auffällig verhalten haben und dann so, ja, und der lachende Vulkanier und sie so, ja, okay.
Dann gibt's noch diese eine Figur, die hatten wir vorhin nur kurz angerissen, nämlich der Antagonist des Films, der letztlich ja ein alter Bekannter von Philippa ist, der, ich weiß seinen Namen nicht und er steht jetzt auch gerade nicht in meiner Übersicht drin.
Sun, wissen wir, mehr wissen wir nicht.
Ja genau, sie nennt ihn immer Sun. Er ist eigentlich ein anderer, gleichaltriger Junge gewesen, hat mit ihr scheinbar in einem Wettkampf teilgenommen, der mich auch ein bisschen sehr an diese Hunger Games erinnert, ja, muss man sagen. Gell?
Klassischer Trope, also Hunger Games hat es nicht erfunden, aber ja.
Also Battle Royale halt oder sowas, auch in jedem zweiten Star Trek Planet vorkommen, sie wohin kommen, sie welche Leute wieder sacrificen irgendwo.
Und da sind sie irgendwie one und scheinbar haben sie sich auch irgendwie da bei diesem Wettkampf verliebt. Muss ich auch komplett mal sagen, die komplette Liebesgeschichte habe ich einfach nicht gekauft, gar nicht. Das war überhaupt nicht, das ist einfach auch, muss man, hätte in Freundschaft mit mir auch völlig gereicht. Hätte auch eine, hätte wirklich, naja, egal. Und dann ist er zeitweise, also erst denkt man, sie hat ihn getötet. Als Junge mit dem Schwert, zack, irgendwie futsch mit dem brennenden Schwert, ist jetzt hier verbrannt und weg. Nein, er muss mit diesem Brandmal leben und wird dann ja, scheinbar einer ihrer Chefwissenschaftler. Ist auch spannend, dieser Karriereweg, den er auch dann vermutlich gegen sein will.
Aber das war doch klar, dass sie nicht tötet, oder? Weil das sagen sie doch, dass der Verlierer von dem letzten Duell unter der, also und dann dem Gewinner dienen muss.
Ja, nee, sie sagen, sie kann es entscheiden, was sie macht, ob sie ihn umbringt oder ob er ihr dienen muss. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde die Entscheidung dann zu sagen, dass er ihr als Sklave dienen muss, viel grausamer, als ihn nur umzubringen.
Ja.
Und dann auch noch zu verbrennen, zu entstellen als optisches Zeichen nach außen hin, dass er eben unterjocht ist und verloren hat.
Aber es war halt klar, dass er nicht tot ist, weil man hat seinen Tod nicht gezeigt. Das ist ja, also das ist ja wirklich, ne, zeigst den Tod von der Figur nicht, dann kannst du immer davon ausgehen, dass er noch lebt. Und
naja, der wurde ja doch gezeigt, der Tod.
Der lag, also ich meine, ist er dann
vergiftet und also Gift, habe ich gedacht, kriegt er nicht so schnell wieder.
Ja, und das war das zweite Mal tot, da habe ich für mich, da habe ich auch gedacht, ja, jetzt ist er aber wirklich tot. Ist er wirklich Mann, aber ist er einfach noch nicht.
Also beim ersten Mal war es ganz sicher kein Tod. Beim zweiten Mal hat er es überlebt, das Gift. Ja, sonst.
Ja, weil er eigentlich immun war gegen das Gift. Das
stimmt, ja.
Eine Blutkapsel gekaut oder was? Ist er?
Nee, er hat über die Jahre hinweg, Langzeitplan. Über
das
Jahre hinweg.
Ich habe verstanden, aber er hat trotzdem Blut gespuckt.
Ja, ich glaube, das ist, also.
Hat er sich auf die Zunge gebissen.
Der mal Dingsbumsleder da drüber erklärt wieder, gell?
Also ich oder glaub, hat sich ich auf die Zunge gebissen oder was auch immer. Ja,
ich glaube, mit dem Plan, das ist Blutspucken das kleinste Problem dann. Das kriegst du irgendwie hin, wenn du das willst.
Ja, und dann gibt's halt dann natürlich dann, also er war da, erst habe ich ja gedacht, schon als wir das erste Mal diese schwarze Figur, die dann auch mit vibrieren kann auf einem anderen Vibrationslevel, dieses Maske-Ding, da habe ich gedacht, okay, das ist ja, wer soll es denn sonst sein? Ja? Und dann habe ich aber, dann kommt erst der Rückblick in die jungen Jahre, wo ich dann dachte, ach, der ist ja jetzt ja tot auf dem Boden. Na, dann wird das wohl nicht gewesen sein. Und dann war es doch. Und dann war es wieder nicht, weil er ja der tote Wissenschaftler ist. Aber dann ist das doch.
Aber die Geschichte hat dann gut funktioniert für dich. Also das ist ja absolut genau das, was sie wollten. Und ganz ehrlich, ganz kurze Zwischenklammer. War das nicht eine geile Kampfszene mit diesem Hin- und Her-Shiften zwischen den Ebenen? Und also ich fand's super. Dieser ganze Anfang, also ich meine, das ist ja für alle Sci-Fi-Kampfszenen-Fans und so. Es fing ja mit einem Bang schon an. Also ich fand das schon sehr geil.
Ja, ich fand auch diese ganze Szene in dieser Bar oder was auch immer die Georgia dort leitet, war schon ziemlich, ziemlich cool. Vor allem, wie die zwei sich mit ihren veränderten Vibrationsstates, was auch immer, sich super durch Wände bewegen können und der Seth dann halt einfach durch die Wände sich durchschießt und durchforst,
ja,
halt,
ja, ja,
weil sie halt nicht durchkommen. Das war schon sehr gut. Ich mochte das auch. Und auch wie sie damit spielen, dass sie sich aus diesen States rein und raus begeben, um sich angreifbar zu machen, nicht angreifbar zu machen.
Genau.
So, das war schon ein ziemlich cooles Gimmick.
Das war so ein bisschen so ein frischer Take an diesen klassischen Kämpfen, die man kennt, eben durch diese Vibrationsgeschichte. Ja, das war super. Sorry, das musste ich kurz mal reinschmeißen.
Ich fand die Idee auch super cool, muss ja sagen, ne? Das ist natürlich schön, da auch Michelle Yeoh oder eine Hauptrolle zu haben, weil sie kann halt einfach krass kämpfen. Das ist ja auch schön, dass das noch inszeniert, also dargestellt wird. Also die Choreografien war gut. Ich fand's so in Ordnung inszeniert. Ich war leider nicht ganz so begeistert, was vielleicht auch schon daran lag, dass mich der ganze Film nicht ganz so abgeholt hat. Aber die Idee ist richtig, richtig cool und habe ich so auch noch nie gesehen. Und es ist natürlich auch nett, dass am Ende sie dann mit einem Fuß in der Wand stecken bleibt.
Ja.
Das ist ein schöner Abschlussgag davon gewesen. Aber ich bin natürlich auch dabei, er hat den Helm auf, also ich war halt überhaupt nicht überrascht, dass er es war. Und ich fand es, war schon sehr lahm. Vor allem auch, warum zeigt man diesen Prolog so? Es war klar, dass das wieder aufgegriffen wird. Also sonst hätte man es nicht gezeigt. Es gibt gefühlt keinen Film, wo man das einführt und dann nicht nochmal irgendwie darauf rekurriert wird. Und da habe ich schon gedacht so, oh, also es wäre überraschender gewesen, wenn das nicht gewesen wäre.
Das stimmt, man hätte noch eine Figur einführen müssen und dann hat das, glaube ich, alles gar nicht funktioniert.
Aber es hätte, also ich sag mal so, die Liste an Feinden wäre lang gewesen.
Das
also
stimmt,
das
wäre natürlich.
Kein
das stimmt.
Ja,
das stimmt
ja, natürlich. Es war schon vorhersehbar in vielerlei Aspekten. Das ist leider so.
Und am Ende, wo sich dann gegenseitig doch irgendwie Liebe gestehen, also ja, war doch bescheuert, oder?
Ja,
dieser ganze Liebesaspekt, also, der hat für mich halt nicht funktioniert.
Auch nicht.
Es ist eine komische Art von Liebe, jemanden zu vergiften und zu verbrennen, aber gut, ne?
Ja, naja. aber dieses, also was für mich ja funktioniert hat, war dieses, wir machen aus zwei, wir sind nicht zwei, wir sind eins. Das funktioniert ja auch auf Freundschaftsbasis sehr gut. Uns sollte halt.
Aber hätte sie gehalten, hat sie dann doch mit dem anderen Typen am Ende.
Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen,
warum auch immer?
Den Moment mit Alo intimer als der mit Sun.
Absolut.
Und das war so, also irgendwas ist da schiefgelaufen beim Erzählen. Aber ich glaube, uns sollte der Aspekt halt nochmal nahegebracht werden, weil sie sagt ja, man ist nur so lange ein Monster, wie man kein Gewissen hat. Und sie ist ja jetzt, sie hat ja jetzt ein Gewissen. Das heißt, das ist eigentlich ein Problem. Und deswegen ist sie nicht mehr die gleiche, also Philippa, die wir kennen. Und ich glaube, das sollte da noch so ein bisschen ausgespielt werden. Ich weiß nicht. Also diese Liebesgeschichte hat für mich halt.
Okay.
Ja, es hätte auch funktioniert, dass sie halt einfach durch dieses, dass sie halt in diesem Battle Royale dort teilnehmen müssen und halt irgendwie überleben müssen, dass sie dort einfach irgendwie drüber bonden und dadurch halt sehr, sehr gute Freunde halt werden, weil man durch solche Erlebnisse ja auch irgendwie dich dann mit anderen Menschen auf eine ganz andere Art und Weise verstehst, hätte vollkommen gereicht. Und ja, ich weiß auch nicht, wie sehr sie das halt auch vielleicht ausnutzt, ist halt dann die andere Frage, wie sehr sie ihn wirklich mochte und ob sie dann doch vielleicht ihn manipuliert hat, um halt das zu bekommen, was sie will. Aber das hätte halt auch auf anderer Ebene auch sehr gut funktioniert.
Es werden ja absichtlich Spiegel, es wird ja absichtlich gespiegelt. Also nicht nur, also pun intended, Spiegeluniversum und so weiter. Aber ich meine, hier werden halt zwei Lebensläufe gezeigt, die genauso gut auch hätten umgekehrt verlaufen können. Also an der Stelle von Sun hätte ja genauso gut auch Philippa stehen können und umgekehrt.
Genau,
und die Frage ist, was passiert, wenn? Also das sind dann kleine Wendungen, wo sich eben die Erzählzweige auseinander bewegen. Und das sollte halt deutlich nochmal gespiegelt werden, glaube ich. Also.
Wobei kleine Wendungen auch ein großes Statement ist, wenn das, also eigentlich die letzte Prüfung ja war, die eigene Familie umzubringen, um dann den Titel des Emperor oder Empress halt zu kriegen. Was er halt nicht gemacht hat und sie dann schon, und das ist ja auch das, was in Discovery schon immer wieder angesprochen wird, dass sie so sagt, ja, sie hat ihre Mutter irgendwie umgebracht. Und da man das ja, das wird ja kommen nie eine Konklusion raus bei Discovery, ob das wirklich so war oder nicht, jetzt wissen wir's. Und das ist finde ich dann für die Figur an sich und wie sie halt wirklich an die Macht kommen, ist dann nochmal interessant, das so zu sehen.
Ja, aber auch die Frage, kann jeder zum Monster werden?
Genau.
Und wenn ja, warum und wann und wo und wieso? Also das sind ja alles Aspekte, die da reinspielen. Und die Antwort ist klar, ja, weil wir ja dann an Sam sehen, dass er am Ende an einem Punkt ist, wo er im Grunde genauso ist wie die Philippa, die wir vor Discovery hatten.
Genau.
Er hat am Ende natürlich so ein bisschen auch einen kleinen Redemption-Arc, aber das sind ja so Aspekte oder so Grundfragen, die da diskutiert werden sollten.
Ja. Und sein Plan ist ja im Prinzip auch, das Terran Empire in das Prime Universe zu kriegen, weil sie halt out of resources sind.
Ich meine, was für ein Plan?
Wie viele Millionen
Leben löschen wir halt einfach mal aus? Das ist halt, Terran Empire ist halt auch schon wirklich schon irgendwie geil. Also ja, muss also man schon sagen.
Ich meine, das Terran Empire hat halt auch Killy hervorgebracht und Killy ist halt eine der besten Charaktere, den Star Trek jeweils hervorgebracht hat, deswegen. Mhm.
Zur Ergänzung kann ich auf jeden Fall nochmal empfehlen, nochmal in die Comics reinzuschauen. Ich lese ja auch relativ viele, nahezu alle aktuellen Star Trek Comics. Mhm. Und da gibt's unter anderem auch den Mirror War mit einer quasi gespiegelten TNG Crew. Und das ist ganz nett. Die hassen sich alle und das ist ganz, ganz unterhaltsam, ja. Zeitweise. Also, wobei, dann ist auch eine meiner Fragen hier. Also, ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass ich, wie gesagt, diese Reihe gelesen habe, aber habt ihr jetzt auch langsam mal genug vom Spiegeluniversum?
Nein,
haben wir
nie,
das nicht gesehen?
Niemals.
Ich meine, der erste Captain, der Orca oder wie der hieß,
Lorca.
Der erste Captain Lorca. Also
ich warte
ist dann
heute
jetzt
noch darauf,
auch
dass der wieder auftaucht.
Ja,
anders, dadurch, dass ja Philippa letztlich in der Zukunft zu weit weg war von ihrem Universum und bla, und war das ein Indiz darauf, dass in der Zukunft das Spiegeluniversum nicht mehr existiert?
Das weiß man, oder?
Und warum? Weil die Bombe, die am Ende hochgeht, die, ich habe mich gefragt, haben die jetzt das Universum kaputt gemacht oder den Quadranten? Nee, die haben nur den Zugang kaputt gemacht, oder?
Ja, so habe ich es verstanden. Ja. Ich habe auch erst gedacht, die haben das Terranische Empire ausgelöscht, aber das wäre gar nicht gegangen, weil in Canon gab es das danach noch. Also es war echt nur die Passage. Ja.
Aber ich würde mir noch mehr vom Terran Empire...
Das heißt, in der Zukunft gibt es kein Terranisches Universum mehr.
Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht, soweit ich weiß schon. Also es gibt ja dann eine Revolution, aber ich weiß nicht, wie es ausgeht.
Aber ist es nicht vielleicht bin ich mal so ein, aber ist es nicht in Discovery, warum sie zurück muss, weil sie zu weit von ihrem Universum entfernt ist, weil es das in der Zukunft nicht mehr gibt?
Das hätte ich jetzt so.
Und sie deswegen zu weit von ihrer Zeit und ihrem Universum entfernt ist? Aber vielleicht... Bin ich mal was gerade mal ein, keine Ahnung.
Ich hab's gerade nicht mal auf dem Schirm, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Also die letzte Frage ans Publikum, kommt gerne mal rum, gerne auch auf unserem Community-Hub auf tele-stammtisch.de/Discord. Da gibt's einen eigenen Star Trek-Channel und es gibt nicht für alles einen eigenen Channel, das könnt ihr mir mal glauben. Und da postet das da mal rein, nachdem ihr das ja im besten Fall gehört habt und auch natürlich vielleicht den Film gesehen habt und beantwortet uns gerne mal diese Frage. Genau, ihr merkt schon, ich habe hier wirklich viele Fragen und ich habe auch Bock, die alle durchzugehen, es sind nicht mehr so viele, keine Sorge. Meine ganz offene Frage, die wir auch hätten vorm Spoiler-Teil stellen können, wie wirkt eigentlich mit dem Humor? Wir haben jetzt in aktuelleren Star Trek-Serien schon vermehrt Humor drin und es war immer irgendwie auch Teil, selbst Data war hin und wieder eine lustige Figur, Spock sowieso. Wie hat euch der Humor hier gefallen? War der genug da? Habt ihr mal gelacht? War das typischer Star Trek-Humor? Ich fühlte mich nämlich nicht abgeholt, aber ich bin auch ein verbitterter alter weißer Mann. Kathi, wie oft musstest du lachen bei der Sichtung?
Also ich finde generell mal alles unterhaltsam und ich lache ja über so ziemlich alles, was irgendwie im Fernsten mit Humor zu tun hat. Ja, ich
mochte da. Sogar über Stu.
Ja, das hat nichts mit Humor zu tun. Also ich fand vor allem halt Fass, fand ich halt verdammt interessant und lustig auch als Charakter für seinen, einfach diese lachende Vulkanier hat es für mich schon getan am Anfang, das hat schon gereicht. Also ich hatte da auch mal teilweise einen Spaß, mit klar ist, ich finde es ein bisschen ernster und nicht ganz so bunt und was weiß ich, wie zum Beispiel Strange New Worlds, mit dem ich eindeutig, also der Humor, da lache ich auch mehr drüber, aber so für das, was es ist, fand ich das, also ich fand es nicht zu viel und ich fand es auch nicht zu wenig. Mir hat das funktioniert.
Hast du gelacht, Britt? War lustig.
Ich tue mich immer schwer mit Humor, weil wenn es nicht meinen Humor trifft, dann finde ich es meistens doof. In diesem Fall war es so, ich fand es amüsant, aber einiges hat mich auch nicht abgeholt. Also ich fand zum Beispiel auch diesen ganzen, es war sehr infantil teilweise, also auch dieses Gezanke im Team, wo ich gedacht habe, sind wir im Kindergarten, also mir ist schon klar, das sollte halt lustig sein und so. Das hat für mich nicht so funktioniert, leider. Dass Fass so ein bisschen der Comic Relief Teil war mit seinem, oh, ich bin ganz klein und ich habe hier die markigen Sprüche und so. Das hat für mich so 50-50 funktioniert. Da hat auch nicht alles funktioniert, aber teilweise ging's. Also sagen wir mal so, ich würde sagen, 50% haben mich abgeholt und 50% war so, ja gut, da werden halt, sorry, wenn ich das jetzt hier so fies sage, gleich hassen mich alle, aber die alten Star Trek Fanboys werden da schon drüber lachen. Sorry.
Ich fand ihn leider auch nicht lustig. Also ich finde auch, Fass hatte Momente. Ansonsten weiß ich auch nicht. Ich finde, Philippa war auch in Discovery der lustigere Part, was vielleicht auch daran lag, dass die Serie sonst natürlich auch mal Humor hatte, aber vielleicht, also da war sie eher so ein Gegenpart und das ist sie jetzt ja hier nicht mehr, weil alle so einen kleinen Knacks weg haben.
Ja, aber Discovery aber auch. Also.
Aber ihren Humor mochte ich tatsächlich. Also der ist ja immer sehr trocken, sehr scharf und ich finde, das hat für mich zum Beispiel sehr gut funktioniert im Film.
Ja, aber ich bin auch bei dir, gerade dieses Gezanke, finde ich auch, da gibt es andere Sachen, also keine Ahnung, denken wir an jetzt James Gunn, The Suicide Squad, das ist halt ultra lustig, wie sich die ganze Zeit da am Zanken sind. Das kommt hier halt da nicht ran, finde ich.
Hm. Dann kann ich dir gleich die nächste Frage nämlich stellen, Johannes, weil ich glaube, bei dir ist sie am besten aufgehoben. Ich frage mich, und ich bin ja Fan, also ich gucke mir wirklich alles an, aber selbst ich musste mich fragen, sag mal, gucke ich ja eigentlich gerade total den Trash? Ist das eigentlich mega Nobel-Trash, der halt super gut aussieht, aber wirklich, das kannst du doch nicht, da musst du doch beide Augen zukneifen, wenn du das ernst nehmen willst. Das waren zumindest Gedanken, die mir durch den Kopf gingen. Kannst du das nachvollziehen und siehst du das vielleicht auch so?
Ja, aber man muss ja auch sagen, Star Trek hatte schon immer auch einen Hang zum Trash. Also es gab immer schon Folgen, wo man, glaube ich, die man eher im Schmunzeln sich angeguckt hat und gedacht hat, also natürlich gibt's auch die tiefen philosophischen, politischen oder irgendwie so wissenschaftsethischen Fragen und sowas und das ist auch Star Trek. Aber Star Trek hatte auch Folgen, wo du gedacht hast, ach du Schreck, was ist denn das? Und das findet man dann funny, weil es irgendwie eine Folge von 20 ist und dann kommt danach direkt auf die Borg auf oder was auch immer oder in Voyager geht es auf einmal irgendwie in Überlebenskampf etc. pp. Oder ne, es ist alles da. Und ja, dieses Edeltrash-Ding kann ich schon nachvollziehen. Also sowohl in der Handlung, die halt sehr, sehr zweckmäßig ist und auch in der Optik, ne? Also ich kann jetzt ja gern nochmal, ich muss sagen, ich war mal Fan von so einer Ästhetik von Zack Snyder. In letzter Zeit ist er so ein bisschen abgedriftet. Aber ich finde auch, also man hätte man das auch so, ich würde sagen, das ganze Ding wird auch ohne Star Trek funktionieren, ne? Das ist halt so ein, ich kann dieses Trash-Ding schon nachvollziehen. Das ist halt so ein Sci-Fi-Action-Ding, vielleicht so ein bisschen. Musste auch so vielleicht an Riddick denken. In die Richtung hätte das auch gehen können. Hätte mich jetzt auch nicht gewundert. Und ja.
Kann man den Bergbau da unten, ne? Das wäre halt schon geklappt.
Ja, habe ich auch gedacht. Das war sehr Riddick-mäßig auf jeden Fall, ja.
Ist das Blasphemie, Britt-Marie? Ist das Blasphemie?
Trash? Nein. Also ich finde, Trash ist halt so ein abwertendes Wort. Es ist halt so sehr campy und so. Aber das hatten wir doch. Ich meine, aber ganz ehrlich, es gibt ja noch einen Unterschied zwischen richtigem Trash und Star Trek Trash ist ja immer noch, also ich finde sowas wie Sub-Rosa oder so, wo dann Beverly irgendwie den Geistrauch irgendwie liebt oder hier in Voyager.
Sex mit dem hat, mit dem Rauch.
Im Voyager oder in Voyager, wo dann eben die als Vorwesen, Urzeitwesen rumrennen oder sich die TNG-Crew zurückentwickelt zu oder vorwärts entwickelt, wie auch immer, zu potenziellen Neandertal-Wesen und so. Also das ist schon auch irgendwie geil. Und das funktioniert für mich hier.
Teil der
also,
DNA, das stimmt.
Ja, es gibt ganz abstruse Geschichten. Ich meine, Star Trek hat es nicht erfunden, aber etabliert, ja. Und das hat auch schon einen Aspekt, der schon ganz lustig ist. Das hat für mich hier funktioniert. Tatsächlich habe ich so ein bisschen so, also ich hätte mir noch mehr optisch, noch viel mehr anders sein erwartet. Der Trailer war für mich sehr so Cyberpunk, Tankgirl-artig, also so 90er Jahre Tankgirl. Das war so das, was ich sofort so im Gehirn hatte, auch mit den Farben. Auch dieses Gelbe und Pinke, was wir ja aus Star Trek gar nicht kennen. Da habe ich mir noch viel mehr erwartet. Das war dann verhältnismäßig.
Stimmt, die ganzen Artworks waren eher so poppig auch in der Farbe.
Ja, genau, so ein bisschen drin, so. Ja. Richtig. Das war dann im Film gar nicht so stark. Das fand ich so ein bisschen schade. Ich fand es schön, Alok hat es, glaube ich, gesagt, als er in diesen einen Raum reinkam, als er sich mit Philippa ja getroffen hat zum intimen Zweiergespräch. Er meinte, ich weiß gar nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber sinngemäß meinte er sowas wie, ja, super over the top und total trashy, aber das ist ja das, was ich erwarte. Und ich dachte, das war eine schöne Meta-Ebene kurz, weil ich dachte, ja, ich auch als Zuschauer. Also für mich hat das gut funktioniert. Ja, ich hätte mir noch mehr gewünscht, tatsächlich.
Dieses Ganze irgendwie drüber und prunkige Flachländer ab, wenn sie dann von ihrem Establishment da irgendwie weg sind. Und das schaut ja schon so, auch wie es im Trailer ist und auch wie die Posters sind, das passt schon in diesen Look rein, aber alles, was dann außerhalb davon spielt, also auf diesem Planeten, das ist dann alles sehr rot und schwarz.
Kumpel hat es früher mal Buschfolge genannt. Das waren diese Folgen bei Star Trek und Co., ja, die halt auch irgendwie in der Höhle spielen. Und bei TNG ganz oft auch immer dieselbe Höhle. Nur man das ist ja. Und das ist einfach, um Produktionskosten zu sparen. Und naja, wir mussten ja halt uns hier auf ein paar Sets reduzieren. Deswegen ist es schon nachvollziehbar.
Also diese random Feuer, die fand ich irgendwie auch bescheuert, ehrlich gesagt. Muss ich ganz ehrlich sagen, sorry. Das war so, dann doch lieber in der Höhle. Ja.
Okay, also ich habe, wie gesagt,
Metal-Show war das, mal da ein Feuer, mal da ein Feuer, mal da ein Feuer.
Neben vielen kleinen, eigentlich eher unwichtigen Punkten habe ich noch eine konkrete Frage, die aufs absolute Ende eingeht, und es sei an der Stelle mal verraten, Philippa überlebt das Ganze. Also unsere Hauptfigur überlebt diesen Film und theoretisch kann es weitergehen. Und ich frage mich, ob ich das will, ob ich dieses Ende so in der Form gut finde. Und ich glaube tatsächlich, dass ich eine Einzelgängerin Philippa, die irgendwie so eine Art, so ein bisschen wie der Thanos, der dann auf seinem Mond sitzt und alleine Landwirtschaft betreibt, sowas in der Richtung hätte ich mir für Philippa auch gut vorstellen können. Die einsam letztlich ist auf jeden Fall oder halt zumindest eine kleine Familie hat. Aber jetzt so wieder quasi back im Field zu sein, mehr oder weniger aktive Section 31 Agentin zu sein, kriegt ja auch schon ihren nächsten Auftrag mit einem ganz netten, aber auch völlig unnötigen Cameo-Auftritt ganz am Ende.
Nein, das ist das beste Auftritt.
Muss man auch sagen. Also ich frage nochmal, also wir können Cameo gleich noch besprechen, aber wirklich Philippa, Ich finde, glaube ich, das Ende von Philippa finde ich nicht gut. Da jetzt einfach quasi in eine neue Crew-Familie reinzukommen, ich weiß nicht, das ist nicht meine Philippa. Ich hätte es düsterer gewollt. Wie seht ihr das? Wie findet ihr das Ende von Philippa?
Ich meine, es passt halt irgendwie zu der Entwicklung, die sie durchgemacht hat, weil sie ja auch nicht mehr die ist, die wir am Anfang kennengelernt haben. Wenn da noch was kommt, nehme ich es mit offenen Armen natürlich, und dann braucht man sie halt auch vielleicht nochmal, um da weiter zu erzählen und sie dann irgendwie auf den Planeten abzuschießen und sagen, du hast da jetzt Schafe und Weizen und das war's, ist dann vielleicht auch nicht die richtige Methode, weil dann muss man nachher wieder erklären, warum sie doch wieder im aktiven Dienst ist. Also vielleicht ist es dann doch so gescheit. Und ich meine, es ist ja auch wieder ein bisschen angesprochen, glaube ich, im Film auch, dass sie so ist, ja, darum sollt ihr euch helfen, und dann so, ah ja, okay, du hast mir jetzt dann gezeigt, wie es ist, da nochmal dabei zu sein, das finde ich schon ganz geil eigentlich, und dass sie dann vielleicht auch wieder Blut geleckt hat, um wieder weitermachen zu wollen. Und ich meine, Section 41 nimmt sie wahrscheinlich mit offenen Armen, weil Skills hat sie ja, das wissen wir ja.
Es war ja auch kein Ende. Also an dem Punkt, an dem der Film endet, endet ja auch nicht die Vita von Philippa, sondern das ist ja, denke ich, absichtlich an dem Punkt einfach einen Schnitt gesetzt, weil das Potenzial aufmacht für Nachfolgerfilme oder Nachfolgerserien. Ich kann mir Philippa nicht also sie ist dann jetzt mal temporär kurz mal Teil des Teams, aber ich glaube nicht, dass das so bleibt. Vor allen Dingen am Anfang des Films, ich habe mir auch was anderes erwartet, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe erwartet, wir sehen eine Philippa, die voll etabliert ist in Section 31, die selbst mittlerweile zu Control geworden ist. Ich habe auch erwartet, dass sie Control ist tatsächlich, also die Oberchefin, weil ich die Stimme am Anfang, die ihr da spricht, also das war doch Philippas Stimme.
Ja, das
oder
habe ich das gedacht.
Ich war total, also diese Transmissions, die vorgelesen worden sind, das war meines Erachtens nach, war das
wie
Philippa.
So Command Conquer wirkte, das hat mich total an Command Conquer Computerspiele von früher erinnert.
Aber ja, ich war ein bisschen verwirrt von diesen Transmissions. Ich habe auch gedacht, vielleicht wird da rückwirkend einfach was erzählt von Control, oder es ist eine Art, manchmal dieses, wie heißt das, wenn du eine Mission abgeschlossen hast, dass dann hinterher gedebrieft wird oder so. Also ich dachte, das ist vielleicht sowas, aber das war, also ich dachte, das ist ihre Stimme, und deswegen habe ich die ganze Zeit auf den Plot-Twist gewartet, an dem es am Ende revealed wird, dass sie Control ist. So nach dem Motto, hahaha, ihr habt gedacht, ihr müsst mich irgendwie fangen, aber in Wirklichkeit war das eine Mission, um euch zu testen und jetzt seid ihr mein Elite-Team in Control. So hatte ich erwartet, ehrlich gesagt. War ja dann nicht der Fall. Aber ja, und deswegen fand ich aber am Anfang, am Ende den Cameo-Auftritt sehr geil, der dann noch kam, weil dann wurde Control zumindest vermeintlich ein Teil von Control ja kurz mal gezeigt. Und das können wir ja revealen. Das war ja Jamie Lee Curtis. Und ich so, oh mein Gott, ich liebe es. Ich fand's großartig. Ich finde auch, Jamie Lee Curtis ist halt auch, die passt so richtig gut.
Ich hab's mal gegoogelt. Die hat noch nie Star Trek gemacht.
Noch
oder?
Nie. Also, noch nie. Hm?
Das ist eigentlich
krass. Die sah ein bisschen Borg-mäßig aus, zumindest in Teilen.
Ja, man weiß nicht. Irgendwas ist da, ja. ist da mit ihr. Also, vielleicht ist es auch ihre Alien Spaces, man weiß es ja nicht. Aber, also, richtig geil. Ich fand, das war, für mich war das super gut gelungen. Die Figur passt für mich. Ich kann da auch sofort anhand der Schauspielerin mir einen Charakter vorstellen, der da auch super gut reinpasst. Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, ich bin gespannt auf die Anekdote, wie sie da hingekommen ist. Es war bestimmt irgend sowas wie, ja, und dann haben wir uns bei den Golden Globes irgendwie an der Bar getroffen und dann hat sie gesagt, ich bin schon seit Jahren Star Trek-Fan und ihr so, willst du nicht einen kleinen Cameo-Auftritt in unserem neuen Film haben? Irgendwie sowas. Also, weißt du, so, ich warte auf die Reveal dann noch. Yeah. Ich fand das geil.
Es ist so, wie die, zum Beispiel die Story, die es erzählt, wie Andrew Garfield in Tiki Boom gelandet ist, ist, dass Lin-Manuel Miranda und er den gleichen Masseur haben. Und der sie irgendwie zahlbar hat.
Wahrscheinlich Hollywood, sag ich nur. Hollywood.
Genau, Hollywood.
Ja.
Ich fand das Ende von Philippa auch nicht so gut. Ich finde, das ist irgendwie zu viel Struktur. Also ich hätte es auch lustig gefunden, wenn sie irgendwie alleine agiert und dann kommen sie halt irgendwann vielleicht nochmal auf sie zu oder sowas. Das hätte ich besser gefunden. So, ja, weiß ich auch nicht. Und ich fand diesen Cameo, also ich finde, Jamie Lee Curtis spielt halt irgendwie sich selbst. Also die hat inzwischen so eine, es gibt ja inzwischen einige Schauspielerinnen und Schauspieler, die immer dazu neigen, die gleiche Rollenfall zu machen. Das funktioniert Ryan mal besser. Reynolds. Genau, ich würde sagen, das funktioniert schlechter bei Leuten wie Ryan Reynolds oder The Rock, weil die auch, also es ist einfach grauenhaft. Ich finde, das funktioniert mal besser bei Willem Dafoe, wo man auch sagen muss, der spielt auch fast nur noch sich selber, aber er ist halt Willem Dafoe und Jamie Lee Curtis ist halt Jamie Lee Curtis, aber die spielt halt die gleiche Rolle, weiß ich nicht, wie in letzter Zeit ganz, ganz häufig und das fand ich, also natürlich, ja genau, das funktioniert aber auch nur, weil sie es ist. Ich finde, das ist keine Figur für mich, das ist halt einfach Jamie Lee Curtis mit ein bisschen Make-up gewesen, wie sie auch in, weiß ich nicht, dieser Scream Queen-Serie aufgetaucht ist, wo sie so eine sassy, harte Direktorin war. Es ist echt genau die gleiche Rolle, wo man sie ganz häufig schon gesehen hat, oder, also da hätte ich Sigourney Weaver spannender gefunden, aber auch das wäre genauso irgendwie erwartbar gewesen, weil es auch so eine ältere Schauspielerin ist, die ultra cool ist und so einen gewissen Status hat. Das fand ich irgendwie schade. Mhm. Also da hätte ich irgendjemanden lustiger gefunden, den ich nicht erwartet hätte. Also
der würde in das Universum irgendwie auch reinpassen, aber mehr so auf der Sef-Seite, ja.
Ja, das
übrigens,
stimmt.
Was mir gerade eingefallen ist, ich bin natürlich auch, habe ich nicht gerade, hättet ihr auch was sagen können. Natürlich Jamie Lee Curtis, weil Everywhere, Everything, ja, All at Once. Also, und da war ja ihre Rolle übrigens eine andere.
Das
also,
ist
apropos, ja. Und ich glaube, da haben die zwei natürlich den Kontakt her. Also kann vielleicht sein, dass die auch irgendwann in der Drehpause mal darüber gesprochen haben, dass sie Star Trek-Fan ist oder so. Aber aber für mich hat das super funktioniert. Und ich meine, ganz ehrlich, sie hat es ja doch auf den Punkt gebracht.
Der perfekte Moment wäre doch einfach gewesen, wenn da plötzlich die Mulgrew, oder wie die ausgesprochen wird, wieder am Start gewesen wäre. Plötzlich in der Vergangenheit. Wie kommt denn die alte Kate Dwayne in die Vergangenheit? Wäre das nicht geil gewesen? Naja.
Ja, also ich glaube, wir haben ganz viele Ideen. Wir sind ja auch alle irgendwie für uns, deswegen.
Ich finde, wir sollten den nächsten Film drehen. Gebt uns Geld, wir machen das.
An Continuity-Verständnis mangelt es uns auch nicht. Ich würde deswegen auch die letzte Fragen hier einfach zurückstellen. Ich hatte mir noch Fragen gemacht, die wir aber auch in Teilen beantwortet haben. Wie könnte es weitergehen? Was könnten wir uns vorstellen und so? Aber das ist sehr spekulativ und letztlich Wunschdenken, weil wir machen wir uns nicht vor einmal alles mitnehmen werden, was wir kriegen. Das ist als Star Trek-Fan konkret jetzt die nächste Staffel Strange New Worlds. Das wird aber auch Star Trek Academy sein. Das werden wir kriegen. Und wenn ihr Lust habt, mal so ein bisschen in mit diesen alten Figuren was Neues zu lesen, möchte ich wirklich mal dazu raten, in die aktuellen Comics, ich glaube IDW ist das, reinzugucken. Da gibt es eine Hauptserie, in der ist zum Beispiel Sisko wieder Captain einer Crew, die sich aus vielen Figuren der anderen Serien zusammensetzt, auch neue Figuren. Ist verhältnismäßig gut, also auf jeden Fall nicht schlecht, sage ich mal. Und da kann man auch viel gutes Zeug lesen. Gibt auch lustige Dinge, gibt auch coole Crossover-Events und das wird niemals als irgendeine Serie oder Film passieren, das wird niemals in irgendeiner Form in irgendeiner Serie erwähnt werden, aber es ist einfach ein gutes Methadon für Leute, die dringend mehr von Star Trek brauchen. Und insofern wäre ich von meiner Seite aus fertig, ich würde das Fazit jetzt hier an der Stelle auch nicht nochmal wiederholen wollen, aber euch gerne nochmal die Gelegenheit geben, finale Fragen und Themen anzusprechen. Brennt euch noch irgendetwas unter den Nägeln?
Ich möchte gerade noch ganz kurz nochmal auf Alocs Origin Story zurückkommen, weil wir gesagt haben, wir sprechen da ganz kurz nochmal drüber. Was wir vorhin nicht sagen konnten, er ist ja ein Augment. Das heißt, er ist einer dieser Superhumans aus dem Eugenischen Krieg. Beziehungsweise, er ist ja noch nicht mal aus dem Eugenischen Krieg. Aber von jemandem, also von einem dieser Superhuman Soldiers eben dann zum Augment auch gemacht worden. Und da steckt natürlich so viel drin, der Eugenischen Kriege, Khan, Star Trek 2 Film, ganz, ganz großartiger Antagonist im Star Trek-Universum an sich. Dann natürlich auch in Strange New Worlds mit Singen und so weiter. Also das ist also ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte. Aber das finde ich immer einen sehr, sehr spannenden Aspekt, dass wir halt hier so nochmal eine Variation eines Augments präsentiert bekommen. Da hätte man so viel mehr halt auch aus der Background-Story machen können. Das wollte ich gerade nochmal erwähnen. Und wen wir natürlich völlig unter den Tisch haben fallen lassen, weil sie halt auch einfach dann schnell weg ist, war Mel. Ja. Also die Kaugummi-kauende, ich sag mal, Pheromonbombe.
Amberly Gonzalez.
Genau. Die halt Deltanerin ist, kennen wir ja auch schon aus dem ersten Star Trek Film aus The Motion Picture, die ja eigentlich ein Zölibateid abgelegt haben, ja, damit sie in Starfleet dienen dürfen überhaupt. Also das auch sehr spannend. Das heißt, da haben wir schon noch so ein paar Anknüpfungspunkte in die Serie und so. Also die zwei wollte ich noch mal kurz erwähnen.
Kathi, Johannes, habt ihr noch Punkte?
Ich hab noch was, sorry.
Alles gut.
Design, oh mein Gott, ich liebe die Klamotten, Kostüme. Also ich meine, das ganze Optische, ja, ich hätte mir das noch mehr over the top gewünscht, aber ich liebe diese Kostüme. Section 31 ist halt immer sexy, ist halt Leder und Lack und shiny Oberflächen und hanganliegend und so. Also sind schon alles sexy. Ich habe mir noch mehr sexy Lederboys erwartet, ehrlich gesagt. Ich nehme auch sexy Ledergold, so ist es nicht. Aber also das war schon optisch alles sehr toll. Und die Kostüme, die Michael Joh getragen hat, auch am Ende, dieses silberne Kleid, wie so eine zweite Haut, das ist schon geil. Dieser Lidschatten hat mich super irritiert, den sie da die ganze Zeit, diese
blau.
Aber ja, dieses zweite Augenlid, dass er da so geschminkt wurde, ich fand es völlig fürchterlich. Aber optisch, toll. Toll, toll, ich liebe es. Auch Alok, ich meine, der war schon sehr sexy, aber es waren alle irgendwie toll. Und der Vulkanier sah ja so ein bisschen aus wie, sorry, aber durch dieses blond gefärbte hatte ich immer so 90er Jahre Boyband-Verschnitt im Kopf. Das war so ein bisschen so, oh! Ja, aber also optisch, das, was wir gekriegt haben, auch Kostüm und so, das hat mir super gut gefallen. Das fand ich sehr toll.
Und ich finde auch generell so, also Ausstattung und auch diese ganze Raumstation, diese Bade und alles, das schaut schon alles.
Und dass es ein Schiff war und keine Station, ja. Also dass die einfach dann so wegfliegen kann, das war auch schon toll. Ja,
hat schon was hier.
Die Raumstation fand ich auch ziemlich cool, dass die hat was hergemacht auf jeden Fall.
Ich habe ein bisschen geschwitzt bei dem Glas in der Mitte. Ich habe mir noch gedacht, oh, das ist mir ein bisschen zu wenig zwischen mir und dem Rest des Weltraums. Aber das war natürlich nur optisch so.
Da ist sie, die Sterne so nah.
Ja, genau so.
Ja, ich finde auch, also ich das schaut auch alles, wie gesagt, ausstellungsmäßig alles mega aus. Ich hatte da mega meinen Spaß damit. Und das wollte ich eigentlich auch noch ansprechen, aber nachdem du es eh gemacht hast. Sehr gut, sind wir uns da ja einig.
Sehr gut, dann hätten wir von meiner Seite aus heute hier eine ganze Menge Sachen zu Star Trek Section 31 besprochen, der am, ich habe es mir gemerkt, 24. Januar des Jahres 2025 auf Paramount Plus startet. Für Star Trek Fans auf jeden Fall ein To-Go-Ort und ich muss sagen, ich gucke da auch gerade aktuell beispielsweise eine Serie The Agency, finde ich auch ganz toll. Also da gibt's schon tolle Inhalte, sollten wir auf dem Schirm behalten und ich würde mich wirklich freuen, wenn Star Trek wirklich auch noch lange irgendwie in irgendeiner Form im Laufen hat. Wir haben ja zuletzt, hört da gerne mal rein, auch in die finale Staffel von Star Trek Lower Decks gesprochen. Auch das ist eine tolle Serie mit vielen tollen Figuren und tollen Stories, viel Fanservice. Gerade die letzten Folgen waren ziemlich proppevoll mit geilem Scheiß, kann man sagen. Hört da auch gerne in unsere Besprechung rein und kommt rum, wie gesagt, auf dem Community-Hub des Tele-Stammtisch, den ihr findet unter tele-stammtisch.de. t.me/discord. Gern auch auf den sozialen Netzwerken eures Vertrauens. Ja, das schließt sich selbst aus, aber falls ihr das trotzdem tut, kommt dahin, denn da gibt's den Telestammtisch natürlich auch. Ihr könnt Dinge liken, teilen, ihr könnt uns empfehlen, uns Bewertungen abgeben, und wenn es euch besonders gut gefallen hat, so richtig gefallen hat und ihr sehr viel mehr von dem hier alles haben wollt, könnt ihr sogar mal gucken, da gibt's auch einen Link zu PayPal, über den wir
uns ganz viel Geld freuen. Geben, bis wir uns eigene Star Trek Film drehen können.
Wir brauchen ein Raumschiff, wir brauchen dringend genau. Ein
Raumschiff. Und bei halt ist sehr alte Computer.
Und wir arbeiten noch nicht mit Starlink zusammen, keine Sorge. Dann lasst es mal krachen, liebe Leute. Vielen Dank, liebe Britt-Marie. Vielen Dank, liebe Kati. Vielen Dank, lieber Johannes.
Ciao.
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 Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.